Leute, willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier bei Nuviso. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, auf den ich mich auch wirklich freue. Er ist bekannt als Experimentalarchäologe, er ist Forscher, er ist Wissenschaftler, er ist Doktor der Biologie. Herzlich willkommen hier zurück bei Nuviso, Dr. Dominik Görlitz.
Hallo, schönen guten Tag.
Dominik, wie ging es dir in letzter Zeit? Du bist ja gerade wieder viel auf Reisen und da kam es wieder zu kleinen Zwischenfällen in der arabischen Welt. Du warst unterwegs in Oman und hast dort Probleme bekommen. Wie lief's?
Ja, das Problem ist nach wie vor Ägypten, dass uns also immer noch von ägyptischer Seite immer noch ein Haftbefehl droht. Und die omanischen Behörden haben mich dann Gewahrsam genommen, um den Fall zu prüfen. Aber ich kann an dieser Stelle den omanischen Behörden ein ganz großes Dankeschön aussprechen für die Umsichtigkeit, auch die Professionalität, wie sie damit umgegangen waren. Und nach Prüfung dieser Anschuldigung ist man eben auch zum Schluss gekommen, dass es in dieser Form nicht stimmig ist und hat mich dann nach 48 Tagen wieder ziehen lassen.
Bist du dann zwangsweise für 48 Tage in den Genuss der Gastfreundschaft gekommen? Die haben es dir gut gehen lassen, aber ausreisen durftest du nicht. Ja?
Ich durfte eben nicht ausreisen, weil man eben diesen Fall umsichtig prüfen wollte, musste. Das ging eben auch nach omanischem Gesetz nicht anders. Aber an dieser Stelle kann ich nur sagen, ich bin dort sehr fair behandelt worden. Habe also auch die Zeit intensiv dank der großartigen Unterstützung omanischer Freunde nutzen können, um für mein Abora-Projekt weiter Kontakte zu machen. Und vielen ist der Oman vielleicht bekannt als das Land von Sindbad, dem Seefahrer, der in Sohar geboren worden sein soll. Aber der Oman ist viel älter, viel kulturvoller, als man sich das auch ich mir vorstellen kann. Also es ist ein unentdeckter Kontinent, wenn man so möchte.
Krass ist halt schon diese Ägypten-Geschichte, dass das immer noch nachhängt. Ja? Dieser sogenannte Cheops-Skandal, der wirklich international Wellen geschlagen hat.
Und auch noch schwebt.
Da bist du in eine wirklich erstaunliche Kabale von internationalen Ausmaßen gekommen. Und das wirst du nicht mehr so leicht los.
Oder? Ja, das werde ich sicherlich mein Leben lang nicht mehr ganz loswerden. Aber das ist eben letzten Endes der Fluch des Pharaos, wenn man sich eben anschickt, bestimmte Dinge in Frage zu stellen. Wer heißt es so schön, Wissenschaft ist immer der aktuellste Stand des Irrtums. Und wir sind nicht nach Ägypten gegangen, um den ägyptischen Kulturheiligtümern Schaden zuzufügen. Es ging um reine Basic Research. Und wir werden schauen, wie eben diese gesamte Geschichte ausgehen wird. Denn es wird ja am 6. Juli eine weitere Verhandlung stattfinden und wo wir endlich verteidigt werden dürfen. Und ich hoffe, dass da die Wahrheit umfassend ans Licht kommt.
Aber das sind die Gründe, warum du jetzt heute auch nicht so viel über Ägypten sprechen willst, weil das im Grunde genommen ein laufendes Verfahren ist.
Wir müssen uns da einfach auf Zehenspitzen vorwärts bewegen. Und nochmal, wir dürfen auch den Ägyptern selber keinen Ärger zuführen, weil es geht da nicht um Cheops-Projekt versus Ägypten, sondern da geht es um andere Dinge, die eben einfach außen vor sein müssen.
Naja. Wer sich dafür interessiert, kann es sicher noch genauer verfolgen. Es ist wirklich eine internationale Dimension hat das, die wirklich erstaunlich ist. Aber es zeigt letztens auch nur, wie heiß dieses Thema und auch deine Forschungen eben sind, dass es überhaupt so hohe Wellen schlägt.
Ja, das ist eben letzten Endes Mitleid kriegt man geschenkt und den Rest muss man sich hart erarbeiten.
Hier, lass uns mal über sonst deine Arbeit reden, weil du forschst dein ganzes Leben lang an Thema. Und aus meiner Sicht ist so der Überbau, so die große Frage, mit der du dich beschäftigst, eigentlich in all deiner Arbeit, ob das die Abora-Projekte sind, ob das deine biologischen Arbeiten sind. Du hast irgendwann mal davon gesprochen, von diesen zwei Prinzipien, Diffusionismus und Isolationismus. Kannst du das vielleicht nochmal genauer erklären, was das wirklich der Überbau und die große Fragestellung ist von deiner Arbeit?
Ja, ich sag mal, es ist ja ein uralter Streit in den letzten, sag ich mal, 200 Jahren, ob nun die Kulturen sich miteinander, also diffusionistisch, durch gemeinsame Interaktion entwickelt haben oder ob die Kulturen auf den verschiedenen Kontinenten sich völlig unabhängig voneinander entwickelt haben. Dazwischen gibt es natürlich alle Übergänge. Und Thor Heyerdahl, mein großes Vorbild, war ja da nicht der erste Forscher, der sich auf die Seite der Diffusionisten geschlagen hat. Und prinzipiell bedeutet eben Diffusionismus, ja, der gemeinsame Austausch zwischen den entfernten Kulturzentren. Und der Isolationismus beharrt eben darauf, dass aufgrund der Unfähigkeit, transozeanische Reisen durchzuführen, viele Kulturen sich eben nicht miteinander, sondern isoliert voneinander entwickelt haben. Und man kann diese Frage auch nicht eindeutig mit Ja oder mit Nein beantworten. Sicherlich gibt es zahllose Beispiele aus der Archäologie, wo man also einen gemeinsamen Ursprung ausschließen kann und muss. Und es gibt andere Beispiele, wo man sagen kann, da gibt es sehr wohl inter- und sogar transdisziplinäre Belege, dass das sich miteinander entwickelt hat. Eine eindeutige Antwort gibt es auf so ein komplexes Phänomen nicht. Der entscheidende Punkt ist, dass Isolationismus relativ jung ist. denn sowohl im Mittelalter, also als Amerika entdeckt wurde und noch früher, bei den alten Griechen war es klar, dass die Welt sich miteinander entwickelt hat. Ich habe jetzt die Namen vergessen, aber ein berühmter griechischer Kartograf hat so schön gesagt, was sind wir Griechen denn nichts anderes als Frösche, die um den Dorfteich sitzen. Das Mittelmeer ist ein ganz kleines Gewässer. Die Welt ist so viel größer und miteinander verbunden. Und ich forsche ja dazu auch mit der TU Dresden und der HTW Dresden im Bereich von frühen Karten, wo wir also immer mehr Beweise oder Belege finden, ob nun direkte oder indirekte Belege, dass die antiken Kulturen ein sehr klares Verständnis vom Antlitz der Welt hatten und die Welt mit ihren ja, 5 Kontinenten in gewisser Form auch gekannt haben mussten. Also man kann da gehen in Plutarch oder Diodor von Sizilien, der das Amazonasbecken Amerika so detailliert beschreibt. Jeder, der das nicht glaubt und möchte, kann sich suchen, Diodor von Sizilien, da steht das alles 1:1 drin, als hätte Cabral oder Kolumbus die neue Welt beschrieben. Hm. Und das sind einfach nur Eisbergspitzen, die eben, sag ich mal, das Thema dieser kulturellen Wechselwirkung beschreiben. Und ich meine, wir sind gerade dabei, als Global Village erneut nach der Antike zusammenzuwachsen. Und da muss man sich einfach zurückdrehen und schauen, wo hat es angefangen, wie hat es funktioniert. Und Globalisierung, Internationalismus sind keine Erfindung der Neuzeit. Das sind uralte Hüte. Und wer eben Grenzen zieht, der muss einfach damit rechnen, dass Grenzen eingerissen werden. Die sind immer, also es ist, man spricht eigentlich in der Philosophie von der Paradoxie von Grenzen. Grenzen müssen, können kurzzeitig errichtet werden, aber gleichzeitig sind Grenzen immer penetrierbar, immer überwindbar. Und diese Vorstellungsgrenze, dass wir die Ersten sind, die mit der Technik der Neuzeit aus Weltreisen Katzensprünge macht, dieses Paradoxon existierte eben nicht. Hat nie existiert. Weil wir reden auch immer, wie es Thor Heyerdahl gesagt hat, von den 7 Weltmeeren. Aber Thor Heyerdahl hat es so schön ausgedrückt, die Kontinente der Erde sind nichts anderes als Inseln in einem und demselben Meer. Mhm. Wir reden eben vom Indischen Ozean und Atlantischen Ozean. In Wirklichkeit ist das ein Gewässer, ein Fließgewässer. Ja, genau. Es ist über Strömung und Winde verbunden. Und insofern, auch wenn zu Thor Heyerdahls Lebzeiten das Internet noch gar nicht existierte, hat das eigentlich vorhergesagt. Es ist World Wide Web. Es hat schon in der Steinzeit existiert, weil Winde und Meeresströmung jede Pflanze, jedes Tier letzten Endes bei seiner eigenen Ausbreitung ja, unterstützt hat. Und Menschen haben sich natürlich genauso in dieses World Wide Web gesetzt und das zu einem viel früheren Zeitpunkt, als wir es heute in der Gegenwart in der Lage sind, nachzuweisen. Mhm. Insofern sind wir nicht die Ersten, sondern wir sind die Fortsetzung einer uralten Kette von Wanderern. Und wir heißen ja nicht ohne Grund die Wanderspezies Homo sapiens, weil wenn es eine gemeinsame Konstante in der Menschheitsentwicklung gibt, dann ist es Wanderung. Ja.
Du hast ja hier auch schon an altes Kartenmaterial, also auch antikes Wissen angesprochen über die Beschaffenheit der Erde, über die Kontinente, über die Weltmeere. Am meisten bekannt ist wahrscheinlich die Piri-Reis-Karte, über die du auch schon gesprochen hast. Piri Reis oder Reis ist ein Admiral der Osmanen gewesen, im Osmanischen Reich, Hauptstadt Istanbul. Und dort in Istanbul, im Topkapi-Palast, kann man heute auch noch diese Karte anschauen. Und diese Karte zeigt ja Teile von Amerika und auch Teile der Antarktis.
Ja, es ist die älteste heute bekannte Antarktiskarte.
Obwohl ja die Antarktis offiziell ja zu dieser
400
Zeit
noch Jahre später entdeckt war. Also 400 Jahre später Osmanen, entdeckt wurde.
Ja. Jetzt ist es ja Piri Reis selber, sagt er, also da gibt es klare Quellen, er selber sagt, er hat diese Karte, er hat diese Gegenden nicht befahren. Also er selber war nicht dort in Amerika oder Antarktis, aber er sagt, er hat diese Karte erstellt aufgrund von älteren Karten.
17 Ursprungskarten.
17, ne?
Und er verweist diese Karten ganz genau in die Bibliothek von Alexandria. Das ist ehemalige alexandrianische Karten waren, die eben dann den Weg nach Istanbul gefunden haben. Und man muss das eben kulturhistorisch auch einordnen. Wir haben heute natürlich immer ein Problem als Europäer, wenn wir sagen, die Muslime, die Christen. Und ja, vor 1000 Jahren war der Islam die führende Weltmacht auf der Welt. Also ich meine nicht nur die Osmanen. Und ich meine, der wichtigste Muslim für mich ist Al-Mahmud, der große Kalif von Bagdad im 8. Jahrhundert nach Christus, der das Haus der Wissenschaften errichtet hat. Dem ist es zu verdanken eigentlich, dass eben solche Kartenwerke die Zeiten überdauert haben. Ich bin mir sicher, dass die Osmanen auch nur ältere muslimische Archive angezapft haben. Und Al-Mahmun hat also im 8. Jahrhundert nach Christus Scouts ausgeschickt nach Persien. Der hat also unter einem Haus Hindus, Perser, Christen, Muslime, Juden vereint. Es war verboten, im Haus der Wissenschaft über Religion zu streiten, sondern wenn, dann gab es einen Gott. Und die Leute haben also alles gesammelt, was irgendwie verfügbar war. Und dem ist es sicherlich zu verdanken, dass solche älteren Quellen, von denen Piri Reis spricht, die so in der Historiker-Community gar nicht so wahrgenommen werden. Es geht gar nicht um die Piri Reis-Karte. Die ist weder die beste noch die älteste Darstellung der neuen Welt. Es gibt viel bessere Quellen als Piri Reis. Aber Piri Reis gibt als einziger ein authentisches, neuzeitliches Impressum an. Und wenn man Wissenschaft betreibt, Science needs the witness, also Wissenschaft braucht das Zeugnis, dann ist Piri Reis ein top ausgebildeter osmanischer Kartograf gewesen, der eben sauber und ordentlich seine Quellen dargestellt hat. Und damit ist die Sache eigentlich beendet. Damit müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass es Karten gegeben hat in der Antike. Es hat nicht eine einzige Karte überlebt. Aber wenn das so war, dann müssen wir es akzeptieren. Und diese Karten müssen eben zu dem Zeugnis beigetragen haben, was wir dort auf dieser Karte sehen. Große Bereiche Mittel-, Südamerikas und eben Teile der Antarktis. Und es gibt ja fast zeitgleiche Karten. Ganz wichtig, der Straußeneiglobus, der erst vor 10 Jahren entdeckt wurde. Und noch wichtiger, die fantastischen Karten von einem Herrn Schöner, der in Thüringen, Bayern und in Sachsen seine Sachen heute ausgestellt hat, also insbesondere die berühmten Schöner-Globen, zeigen noch besser als Piri Reis, dass sie die Welt gekannt haben mussten.
Die Frage ist natürlich dann, wo kommt dieses Kartenmaterial her? Wo kommt dieses Wissen her? Weil ich meine, auch in der Antike, wenn wir jetzt mal nach Griechenland gehen oder vielleicht auch in die Zeit der Bibliothek von Alexandria, war zu jener Zeit, glaubst du, man konnte dort wirklich, auch zu jener Zeit, gab es dort einen Verkehr über den Ozean?
Natürlich hat es den gegeben, den hat es immer gegeben. Wie weit er gereicht hat, das ist eben Gegenstand der Spekulation. Aber wenn wir dem berühmten Bibliothekar der Bibliothek von Alexandria Glauben schenken, er beschreibt eben Handelsfahrten der Ägypter Eratosthenes, beschreibt also, wie die Papyrusboote vom Nil aufgetakelt, wie auf dem Nil segeln, bis nach Sri Lanka, bis nach Ceylon gesegelt worden. Wir wissen über andere griechische Autoren, die das Land der Hyperborea beschreiben. Wir haben Hipparch als berühmten Astronomen-Kartografen der Antike, der also den Längengrad mit Eratosthenes einführt, die genaue Beschreibung überliefern. Und Hipparch ist es, der sagt, die Sternbilder sind alte Karten, die den Seefahrern den Weg in die neue Welt gewiesen haben. Das ist natürlich harter Tobak, weil wir uns so schwer tun. Wir glauben, weil wir einen Eisenrumpf heute entwickelt haben und darin einen Dieselmotor reinsetzen, dass es die einzige Möglichkeit ist, die Weltmeere sicher zu befahren. Davon müssen wir uns leider trennen, weil Hipparch beschreibt es, Eratosthenes beschreibt es und natürlich viele, viele andere antike Autoren, die ich schon erwähnt habe, auch ganz wichtig, Pompeius Mela, der völlig außen vor gelassen wird in diesen ganzen offiziellen Darstellungen. Da heißt es immer, Ptolemäus hat die weltmoderne Kartografie entwickelt. Ptolemäus hat ein riesen Vermächtnis, keine Frage. Aber es ist eben Ptolemäus neben Pompeius Mela, der von den antipodischen Kontinenten im Westen und im Süden spricht. Und wir haben sie dargestellt. Tja, wem sollen wir glauben? Den modernen Gelehrten und den antiken Gelehrten. Und das ist eben ein Riesenproblem, was wir haben. Wir leben quasi in der Blase der Selbsttäuschung, dass wir denken, wir sind die Ersten, die echte Wissenschaft machen. Und da müssen wir uns vielleicht ein bisschen vorsichtiger bewegen. Wir sollten im Himmelswohl des Gottes Willen nicht ungeprüft diese Überlieferung übernehmen. Aber wir sollten meiner Meinung nach uns seriöser diesen Dingen zuwenden. Und wenn eben römische spätgriechische Leute von diesen Kontinenten reden und das ganz klar beschreiben, dann ist da es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass es stimmt, als die Wahrscheinlichkeit, dass es eben frei erfundene Fantasy-Geografie ist.
Ja, das ist absolut richtig, was du sagst. Ich stimme dir da voll zu. Weil es ist, und das ist ja auch schon so lange eigentlich ein Problem von unserer modernen Welt, diese gewisse Überheblichkeit gegenüber anderen Kulturen, als auch gegenüber anderen Zeiträumen, also anderen räumlich wie zeitlich. Und es war ja schon zu Zeiten auch eines großen Vorgängers von dir, Heinrich Schliemann, war es auch nicht anders. Ja. Da haben auch damals alle gesagt, komm, diese Geschichte mit Troja, das ist Mythologie, das ist Fantasie. Aber er hat das ja wörtlich genommen, hat gesagt, nee, ich suche das jetzt. Und anhand von den Quellen, von den Texten, konnte er ungefähr lokalisieren, wo sich dieser Ort befinden muss und hat dann einfach gesucht und hat ihn gefunden. Ja, also wieder ein weiteres Beispiel, dass diese Quellen schon ernst zu nehmen sind.
Und es ist immer das große Problem, dieser Konflikt, der eigentlich gar keiner sein müsste, zwischen Bürgerforschung und Berufsforschung, dass eigentlich spiegelsymmetrisch das zwei verschiedene Dinge sind, aber eigentlich zusammengehören. Wie viele fantastische Entdeckungen, das ist ja schon gesagt, Schliemann, wurden von Laienamateuren gemacht, wo man heute sagen müsste, die Berufsforschung hätte vielfach keinen Forschungsgegenstand, wenn Laien, also Amateure, ja, nicht sich auf die Suche begeben hätten, Troja zu suchen oder Machu Picchu oder viele, viele andere Dinge, die wir aus der Archäologie kennen. Gerade die Ägyptologie ist ja voll von freien Forschern, die sensationelle Entdeckungen für die Ägyptologie gemacht haben. Das trifft aber auf alle Hochkulturen zu. Ja. Und hier sehen wir eben einen Konflikt, dass eben die Demokratisierung der Wissenschaft noch lange nicht dort ist, wo es eigentlich hingehört.
Völlig richtig. Auch ein weiteres ganz wichtiges Artefakt, über das ich auch gerne spreche, die Himmelsscheibe von Nebra. Das ist auch wieder ein Beispiel dafür. Den Mittelsberg, den haben ja nicht Archäologen untersucht, sonst waren dann doch wieder Sondengänger, Schatzsucher. Da kann man natürlich auch kritisch dazu sein. Aber wenn die es nicht gefunden hätten, hätte es auch kein anderer gefunden. Denn die Wissenschaft, soweit ich das sehe, ich habe auch selber mal Archäologie studiert. Gut, das war in den 90ern. Aber da war es schon so, dass die Archäologie eher so eine reagiert. Es gibt kaum noch Archäologen, zumindest gibt es auch keine Budgets dafür, jetzt aktiv rauszugehen ins Land und zu sagen, na gut, du kannst auch die Landschaft ein bisschen lesen, so ein Ort wie der Mittelsberg, da könnte man schon mal schauen, also, aber das passiert da gar nicht, sonst wird immer nur reagiert. Das heißt, wenn irgendwo eine Baustelle aufgerissen wird, man findet was, dann gibt es schon eine Notgrabung, aber diese aktive Forschung, die betreiben ja tatsächlich dann eher Privatleute oder Leute auf eigene Faust.
Ja, das hat eben auch was damit zu tun, wie Berufswissenschaft und Laienforschung aufgestellt ist. Also Berufswissenschaft, du hast es schon gesagt, Mangel an Geld, das ist wahrscheinlich die Nummer eins, dass wir viel zu wenig gesellschaftliche Mittel einsetzen, um eben aktive Forschung zu machen. Das ist ja nicht nur ein archäologisches Problem, es geht ja weiter in die Medikamentenforschung und so weiter, nur mal anzutippen, dass es kein Archäologieproblem ist, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem, dass wir also aus meiner Sicht zu wenig in die Forschung investieren, egal in welche Richtung. Aber eben institutionalisierte Forschung ist vor allem zielgerichtet, wo es eben entsprechend internationaler Standards, Forschungsthemen, Zielvorgabe gibt. Laienforschung ist völlig anders aufgestellt. Es ist grundsätzlich transdisziplinär, die sich ein übergeordnetes Thema sucht, wo sich die vielen tausenden Millionen Amateure abarbeiten. Mit einer Methodenoffenheit, mit einer Methodenvielfalt, wo sich die Berufswissenschaft sicherlich wünscht, das auch zu tun, es aber aufgrund der institutionalisierten Zwänge nicht kann oder darf. Und hier ist, denke ich, das Problem nicht, dass man das eine macht oder das andere, sondern dass man die Brücke zwischen den verschiedenen Forschungsdisziplinen wieder aufbaut und eben einerseits die Leute an die Hand nimmt. Sondengänger ist ja so ein Problem in allen Ländern, insbesondere in Europa, ja, wo ja die Menschen sich sowas heute billig kaufen können, wo im Grunde genommen jeder losrennen kann und kann seinen eigenen Schatz suchen, wo man sagen muss, auch das ist für die Wissenschaft gefährlich. Also ich bin da eher gespalten, wie du es sagst. Ich meine, klar, es braucht den Freigänger, aber hier müsste einfach die Durchgängigkeit und die Zusammenarbeit viel enger funktionieren. Und das ist eben das dem Problem geschuldet, dass die Archäologen sicherlich auch völlig überlastet sind und sich eben aus meiner Sicht dem nicht so zuwenden könnten, wie sie es wollten. Und dann eben natürlich die künstlichen Schranken, die gebaut werden. Du bist das, ich bin das. Und das grenzt eben eher aus als ein. Und das ist unser Problem.
Ja, und gerade bei diesen Themen muss man auch, das betonst du auch immer wieder, man muss ja interdisziplinär arbeiten. Ja. Und das ist halt auch eine Schwäche von, wie unsere moderne Wissenschaft strukturiert ist, dass halt da jeder in seiner...
Ja, ich sag mal,
wir haben halt zu viele Spezialisten. Aber es würde ja auch okay sein, wenn wir die Spezialisten an einen Tisch bekommen und sagt, gucken wir uns das doch mal gemeinsam an. Und das sind doch genau, wo wir schon beim Gizeh-Plateau auch vorhin waren, das sind da Sachen, die schon seit Jahrzehnten gehen, dass da Geologen kommen, wie der Schorch oder so. Und die kommen halt mit einem, die haben so einen Blick auf dieses Objekt. Aber es scheint mir nicht zu passieren, dass wirklich mal die Wissenschaftler aus den verschiedenen Disziplinen sich da gemeinsam mal zusammentun, um wirklich mal zu beschreiben, was finden wir dort eigentlich vor bei Gizeh. Stattdessen haben wir immer noch narrative Lehrmeinungen, die völlig offensichtlich antiquiert sind, also die aus dem 19. Jahrhundert kommen und die so einfach nicht mehr hinhauen. Ne?
Ja, was heißt 19. Jahrhundert? Ich denke, dass die im 19. Jahrhundert mitunter weiter waren als wir heute. Weil ob das in Leibniz war oder Richard André, ein berühmter Ägyptologe, Materialforscher hier aus Leipzig, der eben immer davon ausgegangen ist, dass die Ägypter Eisen besessen haben und das also ganz klar versucht hat zu dokumentieren. Die hatten damals nicht die operativen Möglichkeiten, die wir heute haben. Deswegen haben wir auch das Eisen in den Pyramiden entdeckt. Das haben wir nicht durch Zufall entdeckt, sondern mit einem ganz gezielten Forschungsanspruch. Und insofern muss ich sagen, Flinders Petri, für mich einer der besten Archäologen, der Begründer der modernen Ägyptologie, der immer davon ausgegangen ist, dass man im Altertum weiter war, als man es ausnutzen kann, also heute nachweisen kann. Er gibt im Grunde genommen, auch was für mein Cheops-Projekt wichtig war, die Lösungsrichtung vor, indem er sagt, solche Lasten kann man nicht mit menschlichen Kräften bewegen. Hier müssen andere Technologien im Einsatz gewesen sein. Das war, als er das geschrieben hat, das war 1883. Da waren die Maschinen gerade mal erfunden, also die modernen Maschinen. Ja. Was wir heute haben, ist ja Raumschiff Enterprise im Gegensatz zum Ende des 19. Jahrhunderts. Aber wie weit bestimmte Historiker im Denken damals waren, Petri, Woolley und viele, viele andere. Also ich kann nur sagen, die Leute, muss ich sagen, waren im Denken viel moderner, als wir es uns heute zugestehen. Oder wir es ihnen zugestehen.
Ja, aber es war noch nicht, die Lösung stand noch nicht fest. So. Ja. Heute haben wir schon, in der Wissenschaft der Mainstream steht schon, und von dem abzuweichen, ist ja immer erstmal etwas Rebellisches, das ist unbequem.
Ja,
während damals hat man ja erst dieses Narrativ erstellt sozusagen. Ja.
Zumindest hat man das begonnen, obwohl damals die Leute meiner Meinung nach offener waren als wir heute. Denn keiner hat das hier ausgeschlossen, sondern hat es als Möglichkeit sehr wohl ins Kalkül genommen. Aber es ist eben das Problem der Spezifikation, dass man immer mehr sich auf ein Thema einschießt und dann die Themenfelder rechts und links mehr und mehr aus dem Auge verliert, je tiefer man in die Grube gräbt. Und da muss ich dir natürlich auch wieder recht geben, es braucht beides, die Spezifikation und die Generalisation. Aber aufgrund unserer, sag mal, finanziellen Forschungslandschaft wird eben Generalismus wenig bis kaum gefördert.
Und gerade bei dem Thema Ägypten, Gizeh-Plateau, dort prallen wirklich diese beiden Kräfte aufeinander. Und du weißt es aus eigener Erfahrung, weil letztens, aus meiner Sicht, sind wir dann doch wieder bei Ägypten gelandet. Aber wir müssen dann da nicht so in die Details reingehen.
Ja, es ist ja ein Forschungsgegenstand. Und ich meine, wir sind ja über die Bibliothek von Alexandria nach Ägypten gekommen. Und ich meine, man muss sich das vorstellen, welche Rolle eben in der Spätantike Alexandria gespielt hat. Gegründet von Alexander dem Großen, der ein Weltreich erobert hatte. Und natürlich mit seinem Tod in Afghanistan oder in Pakistan, wo er ums Leben gekommen ist, hat man ja dann letzten Endes den wissenschaftlichen Standort in der Antike, unter anderem in Alexandria, in Kleinasien, gab es ja noch viele weitere große Bibliotheken, Bottrum, Ephesus, worüber gar niemand spricht, dass die Griechen ein Level erreicht hatten, was wir also, beste Beispiel ist der Apparat von Antikythera, diese Rechenmaschine oder dieses Observatorium, auf dem technischen Stand des späten 18., frühen 19. Jahrhunderts, wo man Zahnräder angeschliffen hat in einer Weise, wie man das eben in der Neuzeit wieder erfunden hat.
Genau, allein das Material, die Feinmechanik dort zu arbeiten.
Das diesen ist Apparat
nicht nur, dürfte nicht nur es nicht theoretisch, geben. Wie das Ding funktioniert, sondern wirklich sowas herzustellen. Also das ist.
Und das ist ja, was ich versuche mit dem Abora-Projekt immer wieder den Leuten vors Gesicht zu führen. Hier geht es nicht darum, dass die Steinzeit zu Ende gegangen ist, weil den Leuten die Steine zu Ende gegangen waren, sondern die haben immer wieder den Mut gehabt, bestimmte Methoden, bestimmte Materialien zu erforschen, neu anzuwenden. Und das ist eigentlich für mich das große Überthema, warum trauen wir uns heute nicht, den Sprung in die Neuzeit zu machen. Wir reden von Nanotechnologie, Quantenphysik. Was wenden wir aber gesellschaftlich an? Und das ist eigentlich das große Dilemma. Wir haben in den Wissenschaften kein Erkenntnisdefizit. Wir haben ein Anwendungsdefizit mit unserem Wissen. Und darum muss es endlich gehen. Endlich, wie gesagt, mit diesen alten Dingen Schluss zu machen, aber bestimmte alte Dinge auch zu bewahren. Also auch da kann man nur wieder, eigentlich ist es ein philosophisches, wissenschaftsphilosophisches Thema, wo es darum geht, was ist Tradition, was ist Innovation. Und die meisten Menschen können mit beiden Begriffen eigentlich nichts anfangen. Innovation ist nicht das Erfinden von Neuen, wie viele denken. Völlig falsch. Innovation ist das Vernichten von Alten. Und umgekehrt ist Tradition das Bewahren von Alten. Aber wie hat das ein berühmter österreichischer Philosoph gesagt? Tradition ist nicht die Bewahrung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.
Genau, den Spruch liebe ich auch.
Und das ist einfach, was wir nicht machen. Wir selektieren nicht zwischen alten Guten und altem Bösen und sind zu schnell bereit, auf neue Trends zu setzen, weil das Gehirn will einfache Antworten auf komplexe Dinge, die es aber nicht gibt, wo wir zu schnell bereit sind, auch Gutes, Altes zu opfern, um scheinbar Neuem schnell den Raum zu geben. Aber wer eben, und das ist eigentlich die große Lehre aus dem Cheops-Projekt, aber auch aus anderen großen Forschungsdisziplinen, auch China blenden wir allzu schnell aus, Kulturen, die nicht in der Lage sind, ihr konventionelles Denken in Frage zu stellen und sich in Teilen neu zu erfinden, aber gute Dinge auch mitzunehmen, die werden früher oder später wegrationalisiert. die sterben eben in relativ kurzen Zeiträumen aus und das ist uns häufig nicht bewusst, dass ganze Zivilisationen, Stichwort Mayas, Chinesen, in relativ kurzen Zeiträumen ausgestorben waren, weil sie sich nicht rechtzeitig an ökologische, soziologische oder auch ökonomische Prozesse angepasst haben. Und wir leben in einer Zeit der rasanten Umwandlung. Es ist ja in allen Medien. Wir werden es ja. Das Problem ist, dass die Leute das emotional nicht wahrnehmen. Was bedeutet digitale Disruption, digitale Revolution? Google, Apple, Facebook wird die Menschheit mehr verändern als die Erfindung des Feuers durch Homo sapiens. Wir werden in 20 Jahren in einer völlig anderen Gesellschaft leben.
Den Plötzlich Leuten, ist die Bibliothek von Alexandria.
Die Leuten ist es hier drin nicht klar. Das haben wir ja heute schon. Aber welche Einflüsse diese neuen Medien, diese Softwareerfindung haben wird auf unser gesellschaftliches Leben, das kann der beste Philosoph heute nicht erklären, was in 20, in 30 Jahren wir werden es erleben. Vielleicht dauert das gar nicht so lange. Ja, und wenn man dann nicht die Geschichte als Navigator, als Leuchtturm nutzt, dass man zeigt, sowas hat es ja in Ansätzen immer gegeben. Nehmen wir die 4. Dynastie. Wer aus dem Nichts heraus solche Wolkenkratzer baut, 150 Meter hohe Häuser, zig Millionen Tonnen schwer, mit Steinen, die in 70, 80 Metern Höhe verbaut worden sind, geschätztes Gewicht 60, 70 Tonnen. Ja, das baue ich doch nicht mit einer Steinzeittechnologie. Diese Leute mussten Produktionsweisen entwickelt haben, bestimmte Produktivkräfte vorantreiben, die eben wir der frühen Bronzezeit nicht zutrauen, aber es ist ja da, wir können es messen, wir können es wiegen, wir können es bestimmen. Wir haben es bestimmt und kommen zu der Schlussfolgerung, dass die eben schon Eisen benutzt haben mussten, weil es ist ja physisch vorhanden und nicht nur an der Königskammer, sondern auch an anderen Stellen an und um die Pyramiden. Wir sind auch nicht die ersten und einzigen Eisenentdecker und das ist letztendlich unser Dilemma, dass wir dieses Wissen nicht einsetzen, um bestimmte Beurteilungen in Frage zu stellen und wenn wir das nicht machen, laufen wir in die Falle, dass es uns so geht, möglicherweise wie unseren Vorfahren.
Aber vielleicht ist das sogar ein Grund, warum gewisse Erkenntnisse, vielleicht gerade auch in dem, was man, ich will es nicht gleich sagen, verbotene Archäologie, aber zumindest unerwünschte Archäologie. Und auf Gizeh, wir wissen, es ist einer der Hotspots auf dieser Welt. Und trotzdem, jetzt wirklich aktiv geforscht, wird er dort nicht. Oder zumindest nicht öffentlich. Ich meine, wer weiß, was sie graben, das ist eben unser
Dilemma. Aber das hat was mit der Demokratisierung der Wissenschaft
zu tun. Aber vielleicht liegt es ja auch genau daran, dass eben diese eine freie Forschung gerade an solchen Orten halt verhindert wird, um eben diesen Fortschritt, von dem du auch sprichst, um den einzudämmen. Also damit wir eben nicht aus den Fehlern lernen können. Vielleicht werden dort Informationen, die wichtig werden, zu unserem Verständnis beizutragen, damit eben, wenn jetzt so ein schneller technologischer Wandel, den wir jetzt erleben, damit wir eben nicht wieder dieselben Fehler machen wie seinerzeit bei dem Sprung
von Vierte Dynastie muss so eine für uns und ultra wichtige Epoche gewesen sein, weil das, was wir dort feststellen können, es ist ja da. Das ist ja keine Erfindung von uns hier, sondern wer eben Granit in so einer Art und Weise bearbeitet, zusammensetzt, dass eben wir heute sagen können, mit den heute verfügbaren Technologien können wir es zurzeit nicht. Was nicht heißt, dass die uns überlegen waren, sondern dass die einfach in manchen Gebieten sogar besser waren als wir heute, zeigt ja, wie schnell die das akquirieren konnten. Dann hält das drei Generationen an, Cheops, Chephren, Mykerinus, und dann fällt es in dieselbe Bedeutungslosigkeit. Wie vorher.
Also aber wie kann das passieren?
Ja, das ist unsere Aufgabe.
Sowas wie Metallurgie, wenn man sowas weiß, wie so ein Handwerk läuft, wie kann das von einer Generation auf die andere verschwinden, ohne dass das ein äußerer Kataklysmus ist, irgendeine
Katastrophe? Nee, also ich denke, das ist dort keine Katastrophe, sondern das sind gesellschaftliche Faktoren, die wir eben möglicherweise nicht richtig verstanden haben. Aber wir haben im Deutschen schöne Beispiele, wie heißt es so schön, die eine Generation baut es auf, die zweite Generation ist in der Lage, das zu halten und die dritte Generation verspielt dieses wirtschaftliche und gesellschaftliche Vermögen. Und hier geht es eben darum, welche innermenschlichen Verhaltensweisen treten unweigerlich zutage, wenn die Raubspezies Homo sapiens ein bestimmtes Wirtschafts-, ein bestimmtes Wohlstandsniveau erreicht. Und was sind das für Faktoren, die uns eben immer wieder so oder so reagieren lässt? Und da muss man eben letzten Endes ganzheitlich fragen. Und da kann man nicht nur die Archäologie nehmen, da gehören Soziologen dazu, Philosophen, andere Wissenschaftsdisziplinen, um eben dieses Rätsel zu knacken, was die Leute in der 4. Dynastie so erfolgreich gemacht hat und was die nächste Dynastie, die 5. Dynastie.
Warum die es nicht mehr hatten, das ist das Entscheidende.
Wir haben es ja im Film auch gezeigt, Unas, die Unas-Pyramide, das ist wie Gustav von Gasthof. Das heißt zwar Pyramide und Gustav von Gasthof hören sich auch gleich an. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Völlig andere Bauweisen, völlig andere Intentionen auch in dem Bauwerk, also auch was die ganze, das ganze Ensemble angeht, zwischen Unas und Mykerinos, wenn man den direkten Nachfolger nimmt, das ist doch, was uns heute interessiert. Nicht, wie sie es gebaut haben, sondern was waren die Hintergründe, was ist die Relevanz für uns heute. Und darum geht es letzten Endes in der Archäologie. Und insofern sage ich immer so schön in meinen Vorträgen, bei Abora geht es nicht nur darum, mit dem Boot mit viel Geld nirgendwohin zu treiben, sondern im Grunde genommen ist Abora ein Spiegel für gesellschaftliche Entwicklungstendenzen. Und da kann ich nur sagen, Abora ist eben ein Future-Ship-Projekt oder eben der ganze Forschungsbereich Abora. Es geht um Zukunftsforschung und nicht um Geschichtsforschung.
Zurück in die Zukunft.
Ja, das ist letzten Endes so.
Jimmy, ich habe ja manchmal so den Gedanken, gerade wenn wir jetzt so sprechen hier über diesen Verlust zwischen 4. und 5. Dynastie in Ägypten, also was einfach so ein gutes Beispiel ist. Ja, die einen können Pyramiden bauen in einer Größe, in einer Genauigkeit und da passt alles und die ganzen auch mathematischen Codes, die sich da widerspiegeln, die zeigen ja ein enormes Wissen so. Ja. Wie kann das verloren gehen? Das ist ja die Frage. Und ich hab manchmal so den Gedanken, ob es nicht Gruppen gibt, die dann dieses Wissen monopolisieren, sozusagen für sich behalten, für ihre Zwecke nutzen und dadurch verhindern, dass das Wissen frei verbreitet wird. Und ich sehe das auch beispielsweise rund um diese Geschichte der Himmelsscheibe von Nebra. Allein die Fähigkeit, Bronze herzustellen, das war Hightech. Und dieses Hightech-Wissen ist halt, die es hatten, haben es auch nicht so ohne weiteres dem anderen gezeigt, wie es geht. Also man hat es für sich behalten und so sind vielleicht überhaupt erst sowas wie Hierarchien auch entstanden, weil auf einmal hatte einer Möglichkeiten, die der andere nicht hatte.
Ja, wir sehen das ja an ganz vielen Orten. Und ich meine gerade das Beispiel, wer weiß das schon, die Sternscheibe von Nebra wird immer genannt, aber keiner redet über die Kultur, die Auniatitzer Kultur, die ja, also die Sternscheibe von Nebra, wir befinden uns etwa 1600 vor Christus, ist ja das Ende der Auniatitzer. Die beginnen ja schon im 3. Jahrtausend vor Christus, 2200, 2300 vor Christus, im Egertal, in Böhmen, wo ja die Archäologen aufeinander zurennen, wie die Hotten aus der Urzeit. Wo hat die Zinnmetallurgie, der Zinnabbau begonnen?
Das beschneidet sich
da das wird, so. Also die Auniatitzer-Kultur hier in Mitteleuropa ist auch wieder so ein Rätsel. Wo haben die Zinnmetallurgie? Kam die Idee aus dem Osten, über den Vorderen Orient, ex Oriente Lux, kam das Licht aus dem Osten. Wohingegen die Funde ja zeigen, wir haben das fast zeitgleich. Ich meine, klar, im Vorderen Orient, insbesondere Irak, Iran, beginnt die Bronzemetallurgie 500 Jahre eher als hier in Mitteleuropa. Und so ist der Gedanke ja naheliegend, dass man das eben von die Idee vom Osten importiert hat. Umgekehrt hatten die Kulturen, die es entwickelt haben, die Rohstoffe nicht. Da sind wir in einem Dilemma. Man sucht händeringend nach dem Ort, wo es begonnen hat. Bisher galt ja immer so als unbewiesene Tatsache, dass Cornwall Zinn aus England importiert wurde. Aber vieles spricht mehr und mehr dafür, dass Zentraleuropa da eine viel wichtigere Rolle gespielt hat. Auch wenn wir es noch nicht nachweisen können. Mein Professor Pernitzka ist ja da ein beredtes Beispiel, der ja auch hier in Sachsen tätig war, bis er dann wieder zurück in den Westen gegangen ist, wo er eben versucht hat zu zeigen, dass viele Funde eben mit sächsischen oder böhmischen Zinnen gemacht worden sind. Auch wenn es eben nicht sich als nicht wahr herausgestellt hat, dass man das Zinn durch Isotopieforschung darstellen könnte, aber es liegt einen schwerwiegenden Finger darauf, dass eben in unserem geradlinigen Modell so einiges Ecken und Zacken hat und gerade die Sternscheibe von Nebra, und das ist nur das Ende dieser Epoche, der Beginn ist viel spannender, wie die Auniatitzer Kultur im böhmisch-sächsischen, auch in Thüringen, auch in Posen, in Polen und in Nitra, in der Slowakei, was die dort geleistet haben, das ist ja noch nicht mal in Ansätzen bekannt und stellt möglicherweise auch hier alles in Frage, was wir über die Zinn- und Bronzemetallurgie kennen.
Hm. Ja, die Himmelsscheibe ist auf jeden Fall ja das Ende von einer langen Entwicklung.
Also ja. Ich meine, sowohl die wird immer so getan, es ist der Höhepunkt, nee, es ist nur das Ende.
Das Ende der Entwicklung, genau. Das ist, ich meine, das ist ja schon Jahrhunderte oder viele Generationen
600 Jahre mindestens.
Die Himmel, den Himmel und die Sterne halt beobachten. Also da brauchst du eine ganz große
Qualität. Wer spricht davon, dass wir in Mitteleuropa, Mitteldeutschland, mit die größten frühbronzezeitlichen Gräber Europas haben?
Ja.
Also Fürstengrab von Leubingen zum Beispiel an der Unstrut. Das wird völlig ausgeblendet in unserer Diskussion. Wir reden immer von den großen Pyramiden, aber wir müssen uns einfach die Frage stellen, ist das denn richtig? Und wir müssen eben sehen, wenn es um Bronzetechnologien geht, dass eben da auch die man nennt es in der Archäologie Center-and-Edge-Theorie. Man hat immer die Zentren, die großen Hochkulturen, von denen das Licht ausgestrahlt haben soll. Aber wir blenden in all diesem strahlenden Licht immer die Ränder aus. Und die Ränder, sprich Balkan, aber auch das Egertal, müssen eben auch sekundär von den großen Kulturzentren Entdeckungen gemacht haben, die dann wiederum in die Zentren zurückgeflossen sind. Mhm. Beste Beispiel ist ja auch die Kobaltherstellung, wo noch lange nicht klar ist, wo hatte Tutankhamun sein Kobalt her. Ich meine, wir haben zwei Oasen in Ägypten, wo es Hinweise auf frühe Kobaltverarbeitung gibt, aber es ist völlig unklar, ob die das dann wirklich dort hergestellt haben. Und wir können eben nur uns auf Zehenspitzen vorwärts bewegen. Das meiste haben wir noch gar nicht entdeckt. Und ich meine, es ist ja auch wieder frisch reingekommen aus der Anthropologie, dass man wieder eine neue Fossilienentdeckung über die Hominiden gemacht hat, die alles wieder in Frage stellen, was wir bis vorgestern gedacht haben über die Menschenentwicklung. Ich würde diesen Fund nicht überbewerten, den man in Bulgarien gemacht hat als Hintergrund. Man hat also einen 7 Millionen Jahre alten Hominidenfund in Europa gemacht, den es nicht hätte geben dürfen, nach unserer Lehrmeinung. Aber wir kennen ja nur 2-3% der Funde. Über 90% ist nicht entdeckt und insofern kann man sich ja nur mosaikartig nach vorn tasten. Und dieses Beispiel zeigt eben, dass das letzte Kapitel auch hier noch nicht geschrieben ist. Und Europa war möglicherweise für die Menschwertungsprozesse viel bedeutender, als wir das bis jetzt gedacht haben.
In der Tat. Und in dem Zusammenhang, du hattest es vorher auch erwähnt, der Zusammenhang auch zwischen Seefahrt und Sternenkunde. Der scheint mir auch ein ganz, ganz großer zu sein, weil das ist das große Problem und das, du weißt es aus eigener Faust, weil wenn du auf einer kleinen Nussschale auf dem Atlantik bist, die große Herausforderung ist ja die Navigation, sich zu orientieren. Und mir scheint da ein ganz, ganz wichtiger, das scheint mir wirklich zusammenzuhängen, die Sternkunde und die Seefahrt.
Ja.
Das waren dieselben Leute, das war vielleicht die Notwendigkeit.
Und ich denke, das hat sich noch vor der Seefahrt entwickelt, weil zuerst waren wir ja Landwanderer, ehe wir Meereswanderer wurden. Die Fähigkeit, sich zu orientieren, braucht es auch auf dem Lande. Und das heißt also, wo sind die Haupthimmelsrichtungen? Norden, Osten, Süden, Westen. Wenn bestimmte Gruppen exploriert sind, sind sie ja nicht erstmal exploriert, um sich gleich niederzulassen, sondern sie mussten ja auch wieder zum Basislager zurückkommen, so wie wir das im Cowboy-Indianer-Film finden. Das sind ja uralte Fähigkeiten. Ohne diese Fähigkeit hätte unsere Spezies nie das 21. Jahrhundert erreicht. Leider eben sind diese Fähigkeiten durch die Technisierung unserer Gesellschaften mehr und mehr abgedeckt worden. Kam als letztes ein schöner Beispiel, wie das GPS unsere Navigationsfähigkeiten einschränkt. Ja. Ich erlebe das selber. Das
kennt man selber von sich.
Ja, früher bin ich nach Himmelsrichtung durch eine Stadt gefahren, heute gucke ich auf diese kleine Mattscheibe und vergesse.
Ja, früher hat man sich orientiert, du schaust selbst in der Stadt machen. So, man schaut nach Landmarken, wo steht der Fernsehturm.
Ja, oder wo ist das Hochhaus.
Genau, dann orientiert man sich. Und heute schaust du auf diesen kleinen Apparat und wenn der sagt, biege rechts ab, dann biegst du rechts ab.
In 200 Jahren, wenn das GPS uns implantiert wurde, kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, ohne GPS eine Wanderung zu machen. Da ist das wahrscheinlich für Leute genauso normal wie heute. Wenn wir sagen, die hatten damals keine Seekarten, was überhaupt nicht stimmt. Wir können es gar nicht beweisen, dass es so ist, aber setzen wir mal das als Wahrheit. Ja, das heißt ja nicht, dass man sich ohne Seekarte nicht an Naturzeichen orientieren kann. Wir sprechen den Menschen Fähigkeiten ab, die selbst bei einfachen Tieren gang und gäbe sind. Tauben oder andere Zugvögel, die sich eben am Sonnenstand, an Sternbildern und am Erdmagnetfeld orientieren. Warum sollen das Menschen nicht gekonnt haben?
Interessant ist ja auch, weil was so frühe Seefahrt angeht, auch Hochseefahrt, wie sehr hast du dich mit denen auseinandersetzt, mit den ganzen malaiischen Völkern, also die so in der Südsee, Südpazifik, zum Teil ja bis nach Madagaskar. Ich war selber mal in Madagaskar vor einigen Jahrzehnten und das ist mehr, von der ganzen Kultur her, ist das mehr nach Osten orientiert, nach Asien als nach Afrika.
Ja,
da sitzt man neben Afrika, aber da leben jetzt keine schwarzen Afrikaner, da leben Malaien,
Asiaten, die sind gekommen.
Wie haben denn die Leute das geschafft? Ich meine, das ist auch
genauso
mit einfachsten Mitteln, im Grunde auch wie du auch, oder?
Das ist ja letzten Endes, weil wir eben heute gelernt haben, solche Schiffe aus modernen Dingen zu bauen, heißt das ja nicht, dass man es nicht aus Naturmaterialien machen kann. Und das ist ja letzten Endes, wo ich nur in Ansätzen ja das von Thor Heyerdahl fortsetzen kann, dass Thor Heyerdahl es geschafft hat, klarzumachen, dass einfache Flöße aus Holz oder Schilf theoretisch, nicht praktisch, theoretisch in der Lage gewesen wären, die Menschen genauso von A nach B und von B nach A zurückzubringen, ist ja letzten Endes das Wichtigste seit der Entdeckung von Kon-Tiki und Ra. meine, Heyerdahl konnte eben leider, weil er die falschen Felsbildquellen genutzt hat, nicht quer und gegen den Wind segeln, so wie wir das mit Abora heute können. Aber der entscheidende Punkt ist, dass er in seiner Vorhersage völlig richtig lag, dass die Weltmeere keine Ausbreitungsschranken, sondern im Gegenteil Ausbreitungshilfen gewesen waren. Und wenn man eben heute die modernen Funde nimmt, was weiß ich, Homo heidelbergensis Funde auf Sizilien oder Zypern, die von Afrika dorthin gepaddelt oder gesegelt waren. Ich bin dort mit Abora 2 hin und her gesegelt. Wie anstrengend und schwierig das war, auch mit GPS-Unterstützung. Aber wenn wir eben, was du sagst, Astronavigation betreiben, wir haben es verlernt. Also ich bin da absoluter Laie. Ich bin in der Lage, mittlerweile nach dem Polarstern ja, die geografische Höhe zu halten, was relativ leicht ist, den Längengrad zu bestimmen. Das geht eben doch, auch wenn das viele sich nicht zutrauen oder nicht wahrhaben wollen. Hipparch beschreibt das eben sehr genau, wie man als Sternenkonstellation sich da orientieren kann. Das ist immerhin schon 2. Jahrhundert vor Christus, aber der Hipparch hat das mit Sicherheit nicht erfunden.
Das geht viel
weiter zurück. Wir haben einen sehr bekannten, unter Insidern bekannten Archäologen oder Astronomen, der heißt Dr. Rappenglück aus Bayern, der also schon vor 20 Jahren diese Theorien aufgestellt hat, dass das Sternbild der nördlichen Krone von den Voreiszeitkulturen genutzt wurden zur Längengradbestimmung. Da gibt es wunderbare Aufzeichnungen darüber, wie er das nachweist, dieses Sternbild, wie selbst die Autokinese innerhalb des Sternbilds über 7000 Jahre abgebildet wird in einem Sternbild. Wie also kleine Sterne im minimalen Bereich wandern und die Leute das ganz genau beobachtet, memoriert und aufgemalt haben. Das musst du sich erstmal vorstellen.
Ja, das ist auch interessant. Ja, das ist wirklich interessant. Weil das ist ja so ein, klassisch hat man immer gesagt, die Längengradbestimmung ist das große Problem. Und das ging eben erst dann, als man feinmechanisch sich so weit entwickelt hat, dass man gute Chronometer gemacht diesen, hat.
Da muss ich dich unterbrechen. Das ist
also man sagte so, ist Mythos, diese Seefahrt erst entstanden.
Der Längengrad spielt auf den großen Weltmeeren keine Rolle.
Das ist gar nicht so wichtig. Ja.
Weil wenn ich von Spanien nach Amerika segle und zurück, ist der Längengrad unrelevant, weil ich habe nichts zwischendrin.
Du kommst irgendwann halt an. Ne?
Ich muss wissen, wie sind die Strömungsbänder, wie sind die Windbänder. Ich weiß, nach so und so vielen Zeiteinheiten, das ist die Erfahrung des Kapitäns, behalte ich mich erst so lange auf dem 40. Breitengrad, danach gehe ich runter auf den 9. So sind wir nach Amerika, von Amerika nach Europa gesegelt. Für uns war der Breitengrad viel wichtiger als der Längengrad. Auf dem Mittelmeer ist es eben wieder eine andere Kiste, weil da habe ich über 10.000 Inseln. Wenn ich nachts segle, laufe ich Gefahr, gegen eine Insel zu fahren. Da muss ich wissen, wo bin ich auf meinem Meridian, um nicht nachts gegen Kreta oder Sizilien zu stoßen. Auf dem Atlantik, auf dem Indischen Ozean spielt das überhaupt keine Rolle.
Hm, das ist richtig.
Und das muss man sich auch immer vor Augen führen. Für die interkontinentalen Austauschprozesse ist der Längengrad unrelevant.
Ja. Jetzt, du hast ja selber Thor Heyerdahl erwähnt. Thor Heyerdahl hat also als Erste bewiesen noch nicht, aber theoretisch schon gesagt,
die praktische
wir können auch mit Schilfbooten ägyptischer Bauart, oder du hast es dann auch umgedreht, was die Leute in Lateinamerika, Peru, Titicacasee, welche Bootstechnologie dort ist. Thor Heyerdahl war der Erste, der die Idee reingebracht hat, okay, wir könnten so vielleicht über die Weltmeere fahren. Was aber die Schwierigkeit da ist, viele Leute wissen es ja nicht, es geht einfacher, von der alten Welt in die neue Welt zu fahren. Aber es ist schwierig, seefahrtsmäßig, von Amerika zurück nach Europa oder Afrika zu kommen. Und das ist was du mit den Abora-Projekten, mittlerweile ist Abora Projekt 4, das ist was du dort auch zeigen willst, dass das eben schon geht. Und er konnte es aber nicht machen, weil, wie du gesagt hast, er hatte da
die falsche
Wille gesehen. Es geht um diese Schwerter, die du noch entdeckt hast. Und mit denen kann man tatsächlich auch gegen den Wind segeln.
Richtig.
Sprich auch, es ist ja mit Jetstream und so, also du kannst mit der Technik auch gegen den Wind, kommst du wieder zurück in die
Ja, die Jetstreams, die zwar auch von Amerika in Richtung alte Welt wehen, aber die sind in ein paar Kilometer Höhe, die können wir nicht nutzen. Aber der entscheidende Punkt ist, das hat eben einfach ozeanografisch-klimatologische Hintergründe, dass man im äquatorialen Bereich ziemlich leicht von Ost nach West segeln kann. Aber dass man eben auf der Rückroute die Strömung, der Golfstrom geht sicherlich von Florida in Richtung Norwegen, also der sogenannte Golfstrom, der also unsere Warmwasserheizung in Europa ist. Aber eben hoch im Norden sind die Winde aus allen Richtungen und vor allem hat das was auch mit der Windhochdruckverteilung zu tun. Man muss eben mindestens quer zum Wind segeln können, wenn man von Amerika nach Hause will. Und wir wissen es, die Phönizier, die Griechen hatten sehr klare Vorstellungen über diese Geschichten, was wir schon erwähnt haben. Die Frage ist, haben ältere Kulturen das gekannt? Da waren wir bis vor wenigen Jahren völlig uneins, Aber eine neue Entdeckung, was wir auch schon thematisiert haben, über 140 Stufenpyramiden auf den Azoren, stellt das komplett in Frage. Die Phönizier, die Griechen waren keine Pyramidenbauer mehr. Die haben also völlig andere Sakralreligionen gehabt, wo eine Pyramide oder eine Stufenpyramide als Observatorium keine Rolle gespielt hat. Das heißt, die Leute, die die Pyramidenarchitektur auf die azorischen Inseln gebracht haben, mussten viel früher gesegelt sein. Und wir haben auch ein schönes Beispiel, die Spritzgurke, Ekbalium elaterium, also eine Heilpflanze, stammt aus dem östlichen Mittelmeerraum, ist eben von einem guten Freund von mir auch dort wild wachsend gefunden worden. Da ist natürlich die große Frage, haben die Portugiesen die Pflanze verbreitet? Bei den Römern, Griechen war sie eine der wichtigsten Heilpflanzen für Magen-Darm-Beschwerden und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Pflanze aus dieser Epoche stammt. Und das zeigt eben alles an, dass wir eben nicht die Ersten sind. Die Portugiesen sind es, die sich auf die Fahne schreiben, wir haben den Seeweg zurück in die Heimat entdeckt. Die haben dieses Manöver getauft, Volto do Mar, also die Rückkehr nach Hause, indem die von den Kanarischen Inseln in Westrichtung weggesegelt sind, um sich Nordwesten haltend in günstige Wind- und Strömungsbänder zu setzen, um mit ihren plumpen Karawellen nach Hause zu kommen. Wir wissen heute, die Phönizier waren dort, also die Portugiesen haben keinesfalls dieses Manöver entdeckt. Und die Pyramidenfunde auf den Azoren zeigen, wie auch die Pyramidenfunde auf den Kanaren, diese Stufenpyramidenfunde, dass viel ältere bronzezeitliche Kulturträger das lange vor den Portugiesen, lange vor den Phöniziern entdeckt haben mussten. Und das ist eben genau unser Problem. Wir denken immer in diesen Schwarz-Weiß-Mustern, aber diese Grenzen hat es ja nie gegeben. Und so kann man nur anhand dieser neuen Entdeckung, dieser neuen Fundsituation sagen, das muss alles viel, viel älter sein. Und wenn wir eine neue Tendenz in der Entdeckungsgeschichte haben, wir können alle 10 Jahre locker das Alter der Menschheit verdoppeln, das Alter der Hochkulturen verdoppeln. Wer hätte denn gedacht, Göbekli Tepe, dass es eben Großsteinbauten am Ende der Altsteinzeit gegeben hat. Wir können alle 10, 20 Jahre eine Verdopplung der Kulturgeschichte sehen, des Alters.
Wie Graham Hancock immer sagt, Stuff keeps getting older.
Das Zeug wird immer älter. Und das ist eben, auch hier muss ich wieder insistieren, das haben schon die Gelehrten des 19. Jahrhunderts gesagt. Flinders Petrie, Leonard Woolley haben das vorausgesagt, was wir heute entdecken. Nur, dass sie eben damals nicht die Möglichkeiten hatten, aber für Leonard Woolley, für mich einer der bedeutendsten Archäologen des späten 19., des frühen 20. Jahrhunderts, der hat das so wundervoll ausgedrückt, man kann es nicht schöner sagen, wenn man den alten Hochkulturen überhaupt einen Wandel zugestehen will, dann den eines Rückschritts. Nichts ist so bedeutsam in der Filigranität der Funde, in der Kostbarkeit der Materialien, in der Verarbeitung, in der Monumentalität der Funde, wie in den ältesten Epochen. Die bringen eigentlich mit ihrem Erscheinen nichts Neues mehr hinzu. Das heißt also, das, was wir dort finden, Altsumerien, altes Ägypten, industrielle Kultur, das ist nicht der Beginn. Das ist die Fortsetzung von irgendwas, was in Wirklichkeit älter ist. Wir können die Anfänge nicht beschreiben, weil wir die Funde noch nicht gemacht haben, aber es ruft quasi danach, in die Tiefe zu gehen und das, was wir heute wissen, einfach in Frage zu stellen.
Das ist auch so eine große Frage, mit der ich mich auch viel beschäftige und durchaus auch spekulativ, keine Frage. Gab es denn vor den antiken Hochkulturen Ägypten, gab es davor eine zivilisationsspendende Megakultur, die man meinetwegen Atlantis nennen kann, gab es sowas? Und ich meine auch ihr das Kartenmaterial, von dem wir vorhin ja schon gesprochen haben, wenn ein Piri Reis sagt, er hatte Zugang zu alten Kartenmaterial und du hast ja schon die Linie gezogen von Konstantinopel zur Bibliothek von Alexandria, ist denn dieses Kartenmaterial, ist es vielleicht nicht nur das Erbe von was noch Älterem? Die dann aber vielleicht auch wirklich technologisch einfach weiter waren. Und ich meine, die Leute, die diese Karten gemacht haben, das ist auch so eine Kartografie ist eine schwierige Sache. Das ist eine
mathematische Wissenschaft.
Das waren wahrscheinlich, waren wahrscheinlich doch nicht die Leute, die jetzt mit den steinzeitlichen Raseglern übers Meer gefahren sind.
Sehr
die haben doch nicht diese Karten gemacht.
Sehr wahrscheinlich nicht. Man muss einfach nur wieder zuhören lernen. Also du hast schon erwähnt, Atlantis wird ja von den Griechen erzählt. Die Ägypter haben eine ganz klare Vorstellung, dass da vorher was wurde. Man hat diese erste Epoche Septepi genannt, die Zeit vor der Zeit, als die Götter noch unter den Menschen wandelten.
Ähnlich wie auch die in Lateinamerika, die Maya-Azteken ist auch berichtet.
Und ich bin für die ägyptische Frühgeschichte so ein bisschen spezialisiert. Noch besser kann ich Auskunft geben über die alten Sumerer, die behaupten von sich ganz klar, wir sind von Osten her kommend in das Land zwischen die Ströme eingewandert. Ihr Anführer Enkidu, der große Gott der Weisheit und Seefahrer, ist über eine Insel namens Bahrain, die heute gut identifiziert ist, Dilmun, in das Land zwischen die Ströme eingewandert. Die bringen die Kupfertechnologie mit, wo wir heute wissen, dass das aus dem Oman stammt. Und da haben wir wieder das Stichwort Oman. Und die eben nicht behaupten, dass sie vom Norden gekommen sind, sondern sie behaupten, sie sind übers Meer gekommen. Und da müssen wir einfach mal den antiken oder den altertümlichen Kulturen wieder zuhören lernen. Die beschreiben uns das sehr detailliert, wo sie herkommen, wer sie waren, wer ihre Vorfahren waren. Und auch Horus, die Ägypter, wir wissen ziemlich genau, dass die weiße Krone Oberägyptens ist die Königskrone von Susa, Elamiter. Also das ist am Kurun River. Heute liegt das im Landesinneren, damals war das Küstenbereich. Das ist eigentlich die vierte weniger gut bekannte Hochkultur Elam, heute im Iran, persischen Susania. Und ich will nur sagen, dass wir die Königszeichen der alten Mesopotamier in den frühesten Hieroglyphen von Ägypten haben. Horus, Shemsuhur, das Gefolge von Horus, wo wir wissen, dass es muss Interaktion zwischen dem arabischen Meer und Ägypten gegeben haben. Die ganzen Schiffsbautechnologien, die Seitenschwerttechnik stammt nicht aus Ägypten. Die ist mit Fremden übers Meer kommt, in Oberägypten eingewandert. Und da gibt es heute ganz klare Hinweise, nur wo dieses Kickstarter-Zentrum war. In Mesopotamien lag sicherlich einer der Ursprünge, aber Mesopotamien ist nicht der Beginn, sondern wenn wir den mesopotamischen Zivilisationsmythen glauben wollen, lag der Ursprung irgendwann im Osten, irgendwo im Osten. Und was liegt im Osten? Indien. Was wissen wir über den indischen Subkontinent? Mahabharata ist ja eines dieser liebsten Themen von Erich von Däniken, wo ich sagen muss, man kann das so interpretieren oder man kann es anders interpretieren. Ich habe die Mahabharata intensiv studiert im Zuge meiner Doktorarbeit, wo es darum ging, fremdländische Kulturpflanzen nachzuweisen. In der Mahabharata, die ja weit in die Frühzeit zurückdatiert wird, ist der Tabak beschrieben, ist Mais beschrieben. Es sind bestimmte Kürbisarten beschrieben, die es nur in Amerika gibt. Und ohne das jetzt lange auszuführen, wenn das so ist, wie kommen wir dazu, das nicht als Kickstarter zu betrachten? Wir haben diese berühmte Stadt Dwaraka im Gujarat, wo ja die Stadt des Krishna ist. Die Inder wissen das alle, das ist nicht die eigentliche Stadt Krishnas. Krishna hatte eine ältere Stadt, die heute im Ozean versunken liegt, die auch Ballard schon entdeckt hat, etwa 20 Kilometer vor der Küste des heutigen Gujarats. Wir blenden völlig die Ökologie des Planeten Erdes ein, dass also mit dem Ende der Eiszeit Millionen Quadratkilometer besiedelten Territoriums durch das Abschmelzen der Polargletscher abgedeckt worden war. Das heißt nicht, dass das so ist, wie ich das sage, aber das wird völlig ausgeblendet. Wie kann das der Beginn der Menschheitskultur akzeptiert werden, wenn wir klare Hinweise haben, dass das gar nicht von dort stammt?
Es ist ja dann überhaupt die Frage, nach den Anfängen der Menschheit zu forschen, ist eben, wie du so selber gesagt hast, das bringt dann eigentlich auch wieder in die Gegenwart und in die Zukunft.
Ja, es geht und ja nicht.
Ich meine, wir haben doch hier im Westen, also auch in den westlichen Religionen, nicht nur Christentum, sondern auch Islam, Judentum, wir haben ja letztens immer diese Vorstellung, dass es einen Anfang gibt. Da gab es einen Schöpfer, da gab es einen Gott und vorher war nichts. Also vorher war nichts. Und dann kommt der Gott und schafft und dann gibt es halt die Geschichte, eine sogenannte Heilsgeschichte und am Ende kommt halt dann irgendwie die Erlösung. Aber es ist immer dieses Grunddenken, wir haben einen Anfang und ein Ende.
Ja,
gar nicht so ist?
Wer hat Gott geschaffen?
Wer hat Gott geschaffen? Wie hat das angefangen? Ich meine, das ist ja die alte Frage, Henne, Ei. Aber deutet eigentlich nicht, wenn wir uns mal lösen von diesen ganzen alten Denkmustern, schaut es nicht so aus, wie als ob wir einfach eine gewisse Kontinuität haben. Und wir haben natürlich immer Wellenbewegungen, also Kulturen entstehen, Kulturen gehen wieder unter. Wir können die weit zurückverfolgen, wir können vielleicht erahnen, dass vor Ägypten, vor Sumer, vor Mesopotamien, dass da irgendeine Hochkultur war. Aber das heißt auch nicht, dass die die erste war. Ich meine, vielleicht haben wir einfach eine ganz andere, ganz völlig falsche Vorstellung, diese Geschichte. Es gab Anfang und Ende. Vielleicht ist es eher so das Dasein. Das sind natürlich philosophische Fragen.
Wird eher so ja, dieser oszillierende, halt was ja im Hinduismus ja out of the noise ist, dass es immer ein ständiges Werden und Vergehen ist, kann ich schlecht beantworten, was ich einfach sagen kann. Wir wissen einfach zu wenig, um Theorien aufzustellen. Nicht. Wie hat das Arthur Conan Doyle so schön geschrieben? Es wäre ein furchtbarer Fehler, irgendwelche Theorien aufzustellen, ohne die geringsten Fakten zu haben. Richtig. Denn das führt dann dazu, dass man die paar Fakten, die wir haben, an die Theorien anpassen, anstatt die Theorien so aufzustellen, dass sie zu den Fakten passen. Und die Faktenlage ist, unsere Spezies Homo sapiens ist älter, sehr viel älter, als wir dachten. Wir können heute anhand von Fossilien sagen, nur 200.000 Jahre. Als ich studiert habe, war das Alter von Homo sapiens 80.000 Jahre. Das hat sich also in 20, 30 Jahren schon mal mehr als verdoppelt. Und das ist nicht das Ende, das ist nur die Fortsetzung einer Verschiebung der Zeitlinie. Und wenn Homo sapiens mindestens 300.000, 400.000 Jahre alt ist, als Spezies, mit unserer Intelligenz, unseren Fähigkeiten, mit dem Neandertaler gemeinsam ja auch gelebt hat, über mindestens 80, 100.000 Jahre, warum soll diese Zivilisation nicht schon vorher entstanden sein? Und durch Ereignisse, innere oder äußere Ereignisse, Kataklysmen zugrunde gegangen sein. Die alten Legenden haben immer eine wahre Bedeutung. Und ob das nun so ist, wie Graham Hancock bezeichnet, dass es da am Ende der Eiszeit ein Meteoritenabsturz war, weiß ich nicht, kann ich schwer. War es das Ende der letzten Warmzeit? Also man muss sich das vorstellen, dass diese letzte kleine Eiszeit, die wir als kleine Eiszeit bezeichnen, diese Abkühlung hat sich ja in einem ganz kurzen Zeitraum abgespielt. Wir glauben immer, ja, Klimawandel, das sind mittel- und langfristige Veränderungen, muss es nicht sein. Das war eine Sache, die also im unter 10-Jahres-Bereich war. Das kann möglicherweise auch diese Kultur, was auch immer der Auslöser war, gekillt haben. Und da muss ich einfach sagen, wir wissen einfach zu wenig, um zu sagen, so ist es. Wenn wir sagen, beim jetzigen gegenwärtigen Wissen, können wir eben sagen, die Sumerer sind die Ältesten, aber wir müssen uns eben die Möglichkeit offen halten, dass es nur die Fortsetzung ist von was in Wirklichkeit viele Jahrtausende älter ist. Und das Göbekli Tepe ist der beste Beleg dafür. Die Antarktiskarten, zu denen ich intensiv forsche, sind der nächste Beleg. Das kann man nicht mit dem Schilfboot machen. Da braucht es Messpunkte. Ja, wer hatte wann, warum, mit welcher Technologie, mit welcher Motivation das Interesse vor etwa 8.000 bis 10.000 Jahren, dieser halb eingefrorene Insel zu erkunden. Mit welcher Motivation? Ich fahre dort nicht einmal ringsrum und habe eine Karte. Das heißt, ich muss Buchten vermessen. Wir haben also das beste Beispiel ist die Ross-Insel, die in der sogenannten Ross-Bay auf 400, 500 Jahre alten Karten drauf ist. Die Ross-Insel ist entdeckt worden 1841 durch den Namensgeber Ross. Wir haben diese Insel aber schon 400 Jahre früher perfekt dargestellt. Lagegetreue, größengetreue, proportionsgetreue. Das ist kein Zufall. Da müssen Leute vor wann auch immer diese Insel georeferenziert haben. Diese Karten sind so exakt, dass ich sie mit modernen Karten spiegeln kann, wenn auch nicht 100% küstendeckend. Aber all das belegt, dass es keine Fantasy-Geografie ist, sondern das müssen Menschen gemacht haben, die also mit den Methoden der Mathematik, der Geometrie bestens vertraut waren. Das waren keine Steinzeit-Schilfbootfahrer,
mit Sicherheit nicht. Eventuell ja sogar eventuell sogar mit Luftaufnahmen auch gearbeitet haben. Manche sagen ja auch, diese Mercator-Projektionen, die könnte man, kannst du eigentlich vielleicht auch nur machen, wenn du wirklich auch eine
Luft aufsiehst. Das möchte ich widersprechen. Das ist mathematisch nicht notwendig, das aus der Luft zu sehen. Im Gegenteil, das beste Beispiel sind ja auch diese berühmte Piri-Reis-Karte, die ja mein lieber Freund Erich von Däniken immer nutzt, dass das nur aus der Luft geht, das ist falsch. Das
kann man so nicht sagen.
Das ist eine Azimutal-Projektionsweise, die in der Antike unter Seefahrern sehr geläufig war, auch noch im Zweiten Weltkrieg unter Fliegern sehr geläufig war, weil sie einfach für jemanden, der von wo wegfliegt, es leichter macht als eine Mercator-Projektion. Von wegen Mercator-Projektion ist das Allheilmittel. Nee, das ist nur eine Möglichkeit, sich auf der Welt zu orientieren. Für Seefahrer und Flieger nicht die beste. Aber unabhängig davon, das sind technische Details, ich will nur sagen, das alles liefert genügend Hinweise, dass es in der Forschung noch für die nächsten 10.000 Jahre Arbeit
gibt. Oh ja. Aber die Leute, die diese Karten hergestellt haben, die Erde vermessen haben, das waren dann nicht die Schilfbootfahrer. Also die müssen auch, wie du selber sagst, also ich meine, du kommst mit dem Schilfboot da nicht hin.
Ja, nicht aber, mal, dass man nicht hinkommt,
aber es macht
man
keinen
wollte
Sinn.
Auch nicht in was,
genau, es macht was keinen Sinn. Machen. Also da muss halt wirklich die Idee auch dahinter stehen. Wir vermessen jetzt die Welt und wir haben die Möglichkeiten dazu. Wer auch immer das war, aber wer war es?
Also das muss man auch nochmal ganz klar. Es gibt viele Theorien. Was löst Wanderungsverhalten beim Menschen aus? Ist es eine Notsituation? Ist es der Selektionsdruck, dass also Überbevölkerung, überbordender Reichtum Menschengruppen zwingt, auszuwandern? Brauchen ja bloß in die letzten 500 Jahre zurückzublicken. Da gab es ja alle Faktoren. Oder ist es Neugierde? Ich würde eher sagen, das ist der Faktor Nummer eins. Warum schicken wir Sonden zum Mars und nennen die noch Curiosity, also Neugierde? Klar, es ist der menscheninnewohnende Drang, den Horizont Grenzen zu überschreiten. Aber das Beispiel der Antarktis, dem muss ich einen Dämpfer versetzen. Egal, wann man diesen Eisblock kartografiert hat, vor 10.000 Jahren, vor 5.000 Jahren oder nur vor 400 Jahren, dort ist es ein halbes Jahr dunkel. Und das schon seit 10.000 Jahren. Das heißt, der da runterfährt hatte er enormen Zeitdruck. Es war extrem aufwendig. Es war extrem kostspielig, diese Messpunkte zu setzen. Das heißt, dahinter muss ein ökonomisches Interesse gestanden haben.
Ja, genau.
Und wir müssen uns davon trennen, dass die Fahrten der antiken Kulturen Fahrten ins Blaue waren. Dort ging es um Money, Money, Money.
Es war sehr Handel von Anfang an.
Es war immer ein ökonomischer Hintergrund. Richtig. Und deswegen müssen wir die Antarktiskartografie auch aus ökonomischer Sicht sehen. Irgendwas muss es dort unten gegeben haben, was das so attraktiv gemacht hat, warum es wichtig war zu wissen, wo man hinfährt und warum man hinfährt. Und solange wir diese Frage nach dem Warum nicht endlich angehen, werden wir die Antwort auf das Wie nicht lösen.
Da bin ich voll bei dir. Also gerade an der Arktis scheint mir einer der Schlüssel zu sein, auch zum Verständnis.
Es hört sich immer so spektakulär und esoterisch an, aber irgendwas muss es dort gegeben haben, was es so attraktiv gemacht hat, dort runterzufahren.
Aber leider findet er heute eben auch dort nicht wirklich eine freie Forschung statt. Es ist gar nicht so einfach, freie Expeditionen zu machen in der Antarktis.
Ja, es ist, weil es einfach so aufwendig ist.
Ja, es ist natürlich aufwendig, aber es gibt ja auch diesen Sperrvertrag. Es ist weite Teile davon, das erzählen zum Teil manche Abenteurer, die da sich eher körperlich beweisen wollen, erzählen, dass sie da weit weg von jeglicher Zivilisation auf einmal auf Militär stoßen. Die sagen, stopp, du gehst ja nicht weiter.
Ja. Lässt zumindest manchmal nichts Gutes erahnen, aber was soll ich dazu sagen? Wir werden es erleben. Mhm. Ich denke, man kann in dieser modernen Zeit mit Internet und Google Earth und Google Click auf Dauer das nicht zurückhalten, weil, wie ich schon sagte, Grenzen sind immer verschiebbar, mal in die schlechte, mal in die positive Richtung, aber die Wahrheit findet irgendwann ihren Weg. Und warum Piri Reis das eben so darstellt und auch als wichtig darstellt, muss einen ökonomischen Hintergrund gehabt haben für die antiken Leute. Welchen, weiß ich nicht. Mhm. Weil Fisch gibt es auch im Norden.
Ja, so ist es.
Pinguine gab es zwar im Norden nicht, aber ich glaube nicht, dass die Pinguine der Grund waren, wegen den schönen Sicher Schwimmfedern, dass die antiken Kulturen irgendwie eine Kenntnis dieses Südkontinents hatten. Ja. Und das ist eben Ausdruck unserer Unwissenheit, aber das regt natürlich wieder die Neugierde an und Menschen werden immer wieder die Fragen stellen. Wir sind sicherlich nicht die Letzten, nicht die Einzigsten.
Und in deiner Arbeit, also wirklich so als Lebenswerk, du bist da einer, der eben empirische Fakten auch liefern will. Deswegen machst du auch Experimentalarchäologie, nicht nur um das rauszuholen aus dem rein theoretischen Bereich, sondern um Fakten zu liefern. Und ein ganz wichtiger Aspekt von deiner Arbeit, den vielleicht viele Leute gar nicht sehen, aber vielleicht ist es sogar der wichtigste, du bist der Biologe. Und ein Ansatz, um diese Diffusionsidee zu belegen, also sprich, dass sich die Kulturen untereinander ausgetauscht haben und inspiriert haben. Einer davon sind ja tatsächlich eben Pflanzenfunde. Und da hast du ja auch eine Dissertation, eine Doktorarbeit darüber geschrieben, über wirklich ein super spannendes Thema. Magst du das vielleicht nochmal
kurz? Weil Pflanzen im Grunde genommen solides genetisches oder physiologisches Beweismaterial liefern. Also ich meine, die Alkaloide der Tabakpflanze werden ja nicht von der Pflanze produziert, um uns Lungenkrebs oder ein schönes Gefühl zu vermitteln, sondern es sind Schutzalkaloide, die Pflanzen entwickelt haben, um sich vor Insekten und Tierfraß oder Pilzbefall zu schützen. Und bestimmte Alkaloide sind eben häufig, andere sind selten. Nikotin von der Tabakpflanze ist gar nicht so selten, wie man sich das vorstellt. Es gibt also eine Menge Pflanzen auch in Mitteleuropa, die das Nikotin als Sekundäralkaloid haben, aber in Konzentrationen, da müsste man wahrscheinlich einen ganzen Kirschbaum rauchen, um dann dieselbe Konzentration Nikotin sich zu haben. Und das sind eben so spannende Brückenglieder, wenn man eben Nikotin in Mumien findet und Dr. Svetlana Balabanova, deren Lebenswerk ich eben unter anderem auch fortsetze, die ja 2015 leider verstorben war, die hat eben als erste europäische Wissenschaftlerin Nikotin in über 3000 Mumien nachweisen können. Ihr Forscherkollege Parche hat in über 109 Mumien Kokain nachweisen können. War ein ganz wesentlicher Anspruch meiner Doktorarbeit zu zeigen, dass Kokain als Hauptalkaloid eindeutig nur in der alten Welt, in der neuen Welt verbreitet ist, obwohl die Familie der Coca-Gewächse in der Südhemisphäre auch in Afrika, Madagaskar, Indien, Australien verbreitet sind. Das also, man muss es immer ganz klar trennen. Es gibt alle Möglichkeiten und die Biologie ist die Darstellung von ganz vielen Ausnahmen. Und Coca und Tabak sind eben zwei Sonderbeispiele aus diesen südamerikanischen Pflanzenbereichen, die mit besonderer Evidenz andeuten, dass es hier zu Interaktionen gekommen sein muss, weil Nikotin, so wie wir es in Südamerika kennen, Kokain, wie wir es in Südamerika kennen, ausschließlich nur in der neuen Welt in diesen Konzentrationen vorkommt. Beim Kokain ist es 100% nur die Coca-Pflanze, die das macht. Und das ist eben dann kein Zufall. Mhm. Und wie hat es ein berühmter Pflanzengeograf gesagt, ein Amerikaner, wenn es möglich ist, die Einfuhr einer einzigen Pflanze in der neuen Welt mit Hilfe des Menschen dem Menschen zuzuschreiben, dann sind alle anderen Funde mit bewiesen. Und es ist eben ein Wissenschaftsdogma zu behaupten, dass die Weltmeere für die antiken Kulturen unbefahrbar waren.
Richtig. Und du versuchst damit deinen Abora-Missionen, du hast ja auch bei Abora 3, hast du auch immer im Schleppnetz, hast du ja
da
auch
wir Pflanzen gehabt,
das war um eben zu beweisen,
empirisch. Können
Pflanzen einfach mal über den Ozean schwimmen und dann in Afrika wieder das Keimen anfangen? Geht das oder geht es nicht?
Und das ist eben genau der Punkt. Man muss sowas, man kann nicht überall messen, wiegen, bestimmen. Aber wenn man die Chance hat, sowas empirisch zu untersuchen, warum macht man es denn in drei Teufelsnamen nicht? Ja. Das ist ja, es macht doch keinen Sinn, paradigmenhaltige Wissenschaften weiter und weiter zu betreiben. Sondern wenn man die Möglichkeit hat, durch Wiegen, Messen, Bestimmen den Raum der Spekulation einzuschränken, warum tut man sich manchmal so schwer, solche einfachen Dinge nachweisbar zu machen?
Und du hast aber eben als Biologe dann da auch nachgewiesen, sowas wie Tabak oder Coca, das kann nicht einfach übers Meer getrieben sein. Das ist dann nicht mehr keimfähig.
Also unsere Trift-Experimente können das konsistent kategorisch widerlegen, dass das durch zufällige Vertriftung dorthin gekommen
ist. Wie zum Beispiel eine Kokosnuss, die kann ja durchaus mal ein paar Wochen.
Selbst die können nur ein paar Wochen. Wir haben ja 18 Kokosnüsse getestet. Eine habe ich sogar unter Einsatz meines Lebens im Atlantik eingefangen, die kamen driftend von Mittelamerika in Richtung Europa, England. Und alle Kokosnüsse, einschließlich der wilden, sind nicht gekeimt. Denn wir wissen das heute durch weitere Forschung im Institut für Kulturpflanzenforschung Gartersleben, wo wir unsere Experimente gemacht haben, auch Kokosnüsse können nicht länger als 4 bis 6 Wochen im Meer treiben. Und die sind tatsächlich an Ozeanverbreitung angepasst. Aber domestizierte Pflanzen wie Kürbisse, Meizen, ja. Mais, alles das haben wir Getreide, auf allen Seiten. Getreide, wir haben die Kürbisgewächse, wir haben die Tabakpflanze, wir haben Paprika in indischen Darstellungen, wir haben die Maispflanze, wir haben Maisfunde im Bereich von Nordindien. Maissippen, die seit 4000 Jahren in Amerika ausgestorben sind, existieren heute noch in Asien. Das gibt uns einen Hauch von Zen, wie intensiv die Wechselwirkung zwischen dem indischen Subkontinent Amerika auch Australien gewesen sein müssen. Wir wissen heute durch genetische Sequenzierung, dass der australische Dingo vor 4000 Jahren durch indische Seefahrer nach Australien verbreitet worden war. Da sollte man mal drüber nachdenken. Also die Dingos sind nicht aus Australien, sondern sind indische verwilderte Haushunde.
Naja, Tiere und Pflanzen sind echt
ein wunderbares Werkzeug, Hilfswerkzeug auch wiederum für die Archäologie, um bestimmte Theorien zu verifizieren und zu falsifizieren. Um nichts anderes geht es. Nicht um Recht oder Unrecht zu haben, sondern einfach den Prüfstein immer ein Stückchen weiter nach vorn zu legen und zu zeigen, es kann auch ganz anders gewesen sein.
Und wenn ich mich richtig erinnere, hat deine Dissertation, du hast auch aufgezeigt, dass diese Tabakfunde, ich hätte mir immer gedacht, das wäre dann sowas Besonderes und Edles, dass vielleicht nur wirklich die allerhöchsten elitären Kreise, der Pharao kann sich vielleicht mal hier von der Coca oder Tabakpflanze bedienen als Genussmittel oder heilige Pflanze, wie auch immer. Aber du hast auch nachgewiesen, dass das sehr häufiger verbreitet war.
Im Gegenteil, sogar die Mumien, die natürlich mumifizierten, die sie einfach im Sand verscharrt haben, haben das Zeugs genauso wie die Könige.
Das heißt, die Leute haben damals Tabak geraucht. Aber dann wäre es ein Massenprodukt.
Ob sie es geraucht haben, es gibt ganz viele Möglichkeiten, Tabak zu schnupfen. Das Kautabak. Auch über Kautabak. Das muss nicht immer Rauchen gewesen sein, weil das immer so ein Mythos ist, dass es immer nur Rauchen war. Es muss nicht Rauchen gewesen sein.
Aber es würde ja belegen, also wenn das wirklich ein Genussmittel war, was dort auch Verbreitung
für eine gewisse Zeit,
noch mehr dafür, dass es
für eine gewisse Zeit war es eben wirklich Art of the Noise. Es war Modeerscheinung. Und man weiß ja, die Spanier haben ja auch versucht, das Rauchen, auch Coca-Nutzung zu verbieten. Und das hatte den negativen Effekt, dass die Arbeitsleistung der Indios enorm niederging. Und dann haben sie denen das wieder erlaubt im frühen 16. Jahrhundert. Ähnlich muss man sich das wahrscheinlich in der alten Welt, im Altertum vorstellen, wo man eben auch Nikotin bei Kindermumien gefunden hat. Was wirklich in sich schon sehr und die Kinder haben sicherlich nicht geraucht, mit absoluter Sicherheit nicht, sondern die haben das über die Muttermilch aufgenommen. Und man kann das also sehr schön an den wechselnden Nikotinkonzentrationen in den Kindermumien nachweisen, wie also noch bis in Kindermumien, die mit 3, 4 Jahren mumifiziert wurden, haben noch Nikotin, die 8-Jährigen nicht mehr und dann beginnt es mit 12, 13 Jahren wieder. Was also ganz klar in Evidenz dafür liegt, dass die Kinder sehr lange gesäugt wurden, dann haben die das Nikotin sekundär über die Muttermilch aufgenommen, dann wurden die im 4., 5., 6. Lebensjahr abgestillt und ab 13, 14 mussten die mit aufs Feld und als Stimulanz haben sie möglicherweise dann Tabak bekommen, um also die Arbeitsleistung zu erhöhen.
Also so salopp gesagt, die Pyramiden wurden auf Dope gebaut.
Ja, so.
Doping, so leistungssteigernd.
Das ist eben, und wir wissen das aus der Primatenforschung selbst, also ich habe letztens ein schönes Buch geschenkt bekommen, wo wir also sehr schön nachskizzieren können, dass also Schimpansen 30 Bonobos, sogar 40 Pflanzen gezielt anwenden. Und wir wissen, dass das Löwenmäulchen ist also eine afrikanische Nachtschattengewächs, was also auch eine psychotrope Wirkung hat, ähnlich wie Tabak, aber es hat kein Tabak. Das wird ganz gezielt von den Primaten auch angegangen, um also sich in einen höheren Zustand zu bringen. Und wir wissen das von Elefanten, die also nach vergorenen Früchten suchen. Ein großes Nervensystem sucht Stimulanz.
Ja.
Und wenn es das eben über Sekundärstoffe kriegt, warum nicht? Das ist keine Erfindung der Menschen.
Ja. Zum Schluss noch, weil wir könnten noch so über so viele interessante Dinge sprechen, Dominik, aber zum Schluss wollte ich doch auch nochmal nach deinen neuesten Projekten fragen. Du hast, gibt jetzt das Projekt Abora 4, nicht wahr? Du willst doch wieder auf dem Ozean gehen.
Naja, ich habe also...
Warum? Was willst du da beweisen? Weil letztens Abora 3, klar, manche sagen ja, du bist nicht angekommen, aber ich meine, du bist ein paar tausend Kilometer da über den Ozean gefahren. Und das hat also funktioniert. Es waren halt schwierige Bedingungen, die Saison war ungünstig mit den Stürmen und irgendwann ist halt... musste man aus Sicherheitsgründen das Projekt auch abbrechen. Aber dass es geht, hast du ja gezeigt. Warum jetzt Abora 4?
Nein, du haust den Nagel auf den Kopf. Es macht keinen Sinn, für weitere wissenschaftliche Nachweise Abora zu segeln. Mit Abora 2 und Abora 3 besser und schneller und höher weiter können wir nicht mehr segeln. Abora 4 und folgende Projekte, falls es die geben wird, hat nicht mehr den direkten Nachweise, das Nachweisziel als Mission Definition, sondern es geht, wie ich schon am Anfang sagte, um eine Metapher. Ja? Abora soll Dinge nachweisen, dass eben das selbst das unmöglich Gedachte mit der Technologie der Steinzeit möglich war. Ergo, warum trauen wir uns nicht, diesen Sprung in das 21. Jahrhundert tatsächlich zu machen? Insofern müssen künftige Abora-Missionen mehr als Future-Ship-Projekte betrachtet werden, dass es nicht mehr um den Einzelnachweis geht, sondern um die technische Machbarkeit in einem höheren philosophischen Zusammenhang.
Also du willst auch die Menschen inspirieren sozusagen, indem du ihnen das zeigst, guck, das geht, was können wir heute machen?
Geht doch einfach mal einen Schritt zur Seite.
Geht
doch einfach mal einen Schritt zur Seite und betrachtet das Problem von einer anderen Sphäre. Und das ist, was man mit Abora wunderschön machen kann. Das ist eine Metapher, das ist ein trojanisches Pferd für kulturhistorische, kulturtechnische Dimensionen. Und darum geht es letzten Endes. Mein nächstes Projekt soll, wenn denn die Sponsoren mir gnädig sind, irgendwann in Russland starten. Insbesondere im Ostschwarzen Meer, wo eben berühmte Kartografen, berühmte Historiker der alten Griechen, an erster Stelle ja, Strabon oder auch, Plinius der Ältere, beschreibt, dass die alten Ägypter, Eratosthenes, dass die Ägypter Eisen vom Schwarzen Meer geholt haben. Und eben das, was wir schon angesprochen haben, der Bereich der Bronzezeit. Wir haben also die größten Zinnlagerstätten in der Welt, nur an 4 Stellen. Afghanistan, eine Möglichkeit. Böhmen, Sachsen, Thüringen, Mitteldeutschland, Mitteleuropa und Britannien. Auch hier hat das Schwarze Meer eine Riesenrolle gespielt. Und hier geht es eben über die Donau, die ganzen Randkulturen. Die Argonautensaga bringt es auf den Punkt, dass die Suche nach dem goldenen Vlies ist nicht eine Entdeckungsreise der Argonauten. Das ist mit historischen griechischen Figuren besetzt. Als Argo in See starb, waren die ganzen Kulturen schon lange untergegangen. Das heißt also, die Argonautensaga beschreibt eine viel ältere Kulturepoche, als also im Ost- und Schwarzen Meer, dort die großen frühen Kulturmetallzentren entstanden. Also Metz d'Amour und andere Dinge, Varna-Kultur, die haben diese Geschichten geschrieben. Die Griechen haben sie aufgenommen und nur in unsere Epoche tradiert. Das heißt, hier geht es eben darum, die kulturellen Wechselwirkungen der Schwarzmeerkulturen mit den zentraleuropäischen und den Mittelmeerkulturen in Zusammenhang zu bringen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir also hier mit deutscher und auch russischer und internationaler Hilfe das irgendwann starten können. Geplant war es eigentlich schon dieses Jahr, aber wir müssen wahrscheinlich durch diese katastrophale Entwicklung mit Ägypten das möglicherweise verschieben. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich im Oman wieder fündig geworden, wo wir also mit omanischen Universitäten einen sehr engen Draht haben. Insbesondere die International Maritime University in Soha bietet mir dort volle Unterstützung an. Wir haben dort wieder alles, was es braucht für eine gute Geschichte. Wir haben dort Pyramiden, wir haben Schilfboote, wir haben alte Kupferminen, wir haben uralte Legenden, die also zeigen, dass Sindbad der Seefahrer 6000 Jahre früher gelebt hat. Das ist viel älter, als wir das in den Büchern lesen können. Und dafür ist es alle Male wert, wieder Segel zu setzen, aber nicht um es direkt nachzuweisen. Das haben wir eigentlich schon mit Abora 1, 2, 3, sondern den Leuten den Spiegel vors Gesicht zu halten. Erkenne dich selbst. Wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Wer bist du auch wiederum nicht? Auch das ist wichtig. Auch zu sehen, was ist man nicht und was bedeutet das für einen? Das wird ja auch weitestgehend ausgeblendet. Was ist man nicht? Diese Fragen müssen gestellt werden, wenn wir unsere Hightech-Zivilisation in die Zukunft führen wollen.
Genau.
Und das Handy in der Hosentasche wird uns nicht vor dem Absturz helfen.
Genau so ist es, weil das ist ja das große Thema. Ich meine, wir haben diese wissenschaftliche Entwicklung. Wir haben es immer wieder gesehen. Du hast eben vorher auch aufgezeigt, zwischen 4. und 5. Dynastie in Ägypten, wie auf einmal diese Brüche kommen. Die Frage ist, jetzt haben wir wieder, eine enorme Entwicklung, jeden Tag auch passiert total viel. Aber können wir als Menschen, haben wir die geistige Entwicklung auch mitgemacht, um jetzt die Werkzeuge, die uns gegeben werden, die auch zu nutzen, für das Leben und nicht nur als destruktiv, als Waffe, sondern können wir es jetzt einsetzen, um das Leben angenehmer zu gestalten für uns und für die Tiere und Pflanzen.
Aus diesem Grund ist es so wichtig, diese Frage zu beantworten. Wer sind wir? Ja, woher kommen wir? Wenn wir diese Frage nicht beantworten, können wir keine Antworten für die brennenden gegenwärtigen Probleme finden. Und ich meine, klar, Leben können wir nicht eins zu eins Geschichte auf die Zukunft spiegeln, aber die Geschichte gibt dir ein Fundament, wer du bist und was du eben nicht bist. Und was wir im Grunde genommen, was uns verbindet, ist wahrscheinlich so viel mehr als das, was uns trennt. Und das auch wieder herauszuheben, auch gerade im Wettstreit zwischen den Religionen, den Kulturen, es ist so viel wichtiger zu erkennen, wir haben nur diesen einen Planeten Erde, das kleine Raumschiff, blauer Planet, was sich eben mit Affenzahn durch das Weltall bewegt, dieser Planet. Und wir sind verpflichtet, für die künftigen Generationen uns in einen Tisch zu setzen und über das Verbindende zu reden. Und Seefahrt ist eine wunderschöne Metapher. Erfolge sind immer Teamarbeit. Wir sitzen alle in einem Boot, was so meine Vortragsthemen sind. Darum geht es, zu erkennen, was wir sind und was wir nicht sind. Wir sind eben viel mehr Familie anstatt Feinde. Und es wird endlich im 21. Jahrhundert Zeit, was eben schon andere Leute vor uns gedacht haben, dass wir uns an einen Tisch setzen und uns als Lessing Nathan der Weise, was ist die große Religion? Wir sind doch alles nur Kinder einer und derselben Geschichte. Und deswegen ist es so wichtig, das in den Vordergrund zu stellen und sich hier wieder zusammen an einen Tisch zu setzen, nicht in getrennte Bereiche. Und ich denke, wenn wir diese Kinderkrankheiten ablegen, dann haben wir auch eine gute Zukunft.
Gestatt mir noch eine Frage, Dominik, weil wir jetzt auch gerade wieder in diesem interessanten Bereich sind, der fast schon philosophisch ist. Wir reden von Diffusionismus und Isolationismus. Aus deiner Sicht, gibt es denn da auch noch eine spirituelle Dimension? Ich meine, das haben ja schon immer weise Menschen gesagt, der Mensch ist ein beseeltes Wesen, die Seelen wiederum scheinen in Verbindung miteinander zu stehen. Man könnte es religiös, ein religiöses Muster drüber legen, Gott inspiriert den Menschen, Gott kommt und spricht zu dir oder durch dich und auf einmal kommt man auf eine neue Idee. Das betrifft der Kunst genauso wie eine technische Erfindung, eine Idee einfach. Ich glaube, die Griechen haben von der Ideenwelt gesprochen, aus der die Ideen so in unsere Realität
reinsacken. Ja, die Griechen hatten einen sehr schönen Begriff.
Selbst
Kalogokati, die Einheit von Körper und Geist. Mhm. Das, was wir ja im Sport versuchen, immer ja, unsere Olympioniken nach alten attischen Vorbild beizubringen. Aber ich habe dich unterbrochen.
Entschuldigung. Ich wollte nur noch ein Beispiel aufführen, was auch so, ganz interessant ist, wie so in den 20er, 30er Jahren da in Deutschland Leute wie die Frill-Gesellschaft, die haben ja auch mit irgendwelchen Medien eingesetzt, da die bekannten Frill-Damen, um irgendwie Informationen zu channeln. Woher auch immer all diese Dinge kommen. Ist das, was hältst du davon? Ich meine, gibt es auch diese Inspiration zu Wachstum, zu Entwicklung der Menschheit? Kommt die auch, gibt es diese spirituelle Dimension auch für dich, um es mal so zu nennen?
Ja, also ich kann das nur schwierig beantworten. Ich bin natürlich als Naturwissenschaftler da mehr materialistisch eingestellt, obgleich ich überhaupt nicht, das ist ja letzten Endes die große Frage. Die Physik hat uns nicht geholfen, Gott zu entdecken, aber die Physik hat auch nicht geholfen, Gott zu widerlegen oder zu beweisen. Insofern muss man sich da auf Zehenspitzen vorwärts bewegen. Für mich als Naturwissenschaftler und promovierter Biologe gibt es natürlich ganz klar die Gesetze der Evolution, obwohl viele sagen, oh, das stimmt ja alles nicht. Bitte, das ist doch genau, worum es geht. Lasst uns diskutieren. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch eine philosophische und eine religiöse Weisheit anerkennen. Und was in der Bibel steht, im Alten Testament, was ja für Juden, Muslime und Christen gleicherweise bindend ist, ist für mich moderne Evolutionsbiologie. Am Anfang war die Dunkelheit, dann schuf Gott das Licht. Gott teilte in den 7 Tagen Himmel und Erde und Wasser. Und wenn man das mit der Metapher einer modernen Sprache liest, kann ich nur sagen, mein Gott, der Gott oder der Mensch, der das aufgezeichnet hat, muss im hohen Maße intelligent gewesen sein. Wir können das heute im Grunde genommen, wenn wir das nicht als spirituellen Verbalismus nehmen, dass es wortwörtlich so stimmt, wie es dort steht, sondern in einem philosophischen Zusammenhang nehmen, kann ich nur sagen, ja, ich kann Gott nicht widerlegen als Naturwissenschaftler. Und wenn es eben eine göttliche Inspiration gab, habe ich überhaupt kein Problem damit, denn ich bin ja dann Teil dieser Inspiration. Und da kann ich nur wieder Al-Mahmoud zitieren, den wir schon am Anfang in den Raum gestellt haben, als modernen Begründer der modernen Wissenschaften im ausgehenden 8. Jahrhundert nach Christus, der eben so schön das gesagt hat, die Suche nach Neuem, die Suche nach der Wahrheit ist göttliche Inspiration. Das hat ja den Islam für viele Jahrhunderte dem Christentum weit überlegen gemacht. Und da kann ich nur sagen, wenn das unsere Mission ist, warum nicht? Warum ich?
Und wie ist es für dich selber? Weil du bist ja auch ein Mensch, du hast ja echt, dein ganzes Leben ist eine Mission. Und ich finde es auch,
ja,
auch
vielleicht ist es ja Teil dieser
göttlichen Hingabe. Ist es denn für dich so? Gerade wenn du dann auch dich in Abenteuer begibst und so weiter. Und ich meine, hey, dein Leben ist ein einziges Abenteuer. Also, hast du das Gefühl, dass du da auch geleitet wirst von irgendwas?
Also ich kann, es ja nicht Gott nennen. Ich weiß, was du meinst.
Aber hast du auch dieses Gefühl, du hast eine Mission, die ist was Größeres? Nee,
lass mich da das Lukas-Evangelium zitieren oder Meister Eckhart, ja, von Hochheim, wo er ist, im selben Ort, aus dem ich stamme. Der hat das ja, dieses Frühhumanismus mitgeprägt, dass wenn es Gott gibt, dann ist er in dir. Also dieses alte frühhumanistische Symbol. Und es ist eben nicht der Gott, der unter dem Pappelbaum zu mir spricht. Es ist in mir. Und ich stelle mir die Frage, weil mich es interessiert. Ich möchte gerne wissen, was eben die Welt im Innersten zusammenhält. Ich möchte wissen, wie wurden die Pyramiden gebaut. Und da ist es eben keiner von außen, weder esoterisch noch exoterisch oder extraterrestrisch, der mir die Frage stellt. Aber wenn das eben der in uns wohnende Kraft ist, wie hat es Goethe so schön gesagt, dass
die Welt im
Innersten zusammenhält. Und Goethe hat ja auch das so schön gesagt für mich als Atheisten oder Agnostiker, als modernen Wissenschaftler, das Erforschlichste erforscht zu haben und das Unerforschliche zu verehren. Das ist eigentlich die größte Tugend eines Wissenschaftlers. Weil wir müssen uns klarstellen, wir können das nie, die objektive Realität, 100% analysieren. Das ist uns nicht gegeben, weil unser Verstand zu gering ist. Und das ist vielleicht so ein kleiner Brückenschlag, wo manchmal vielleicht diese anderen Wissensformen uns helfen, was wir auch sicherlich in der Wissenschaft unterschätzen. Diese Naturweisheiten, die Naturreligion, da ist mehr dran, als wir mit zur Zeit nachweisen.
Ja, man sieht es halt in seinem eigenen Leben, wie eben manchmal dann die Dinge so zusammenfallen, ja. Und es passt.
Wir nennen es Zufall.
Wir nennen es Zufall, aber
gibt ja. Es den, es fällt dir ja zu. Also wie kann es denn
scheint Zufall sein? Es scheint, als ob deine Arbeit halt irgendwie in Tune ist mit irgendeinem größeren.
Also zu mir hat noch keiner gesprochen, außer ich selber. Das kann ich an dieser Stelle.
Das ist schon mal gut.
Aber vielleicht sind es ja andere Dinge, die wir eben nicht verstehen können oder ich vielleicht nicht will.
Weil ich finde wirklich, wenn ich dich anschaue, Dominik, ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahre, ich finde wirklich großartig diese Beharrlichkeit, die du da hast in deinem Leben. Es ist ja schon so, du hast mir mal erzählt, dass du ja schon als Kind diese Sachen hattest.
Also ich habe als Kind
halt das DDR-Kind, wo Thema Grenzen so, ja, also wo überhaupt nicht dran zu denken war, jemals auf den Atlantik zu kommen, außer auf irgendein Kriegsschiff vielleicht. Aber du hast als Kind schon diese Sachen gebaut. Du hast als Kind schon vielleicht auch von Thor Heyerdahl, das hatte ich auch
also,
aber das zeigt doch schon, da ist doch noch mehr als der reine,
ja, also ich sag mal, das kann man mit
gereifte Geist, das ist deine Mission, das ist dein Auftrag.
Das kann man mit normalen Worten nicht erklären. Ich habe wirklich mein
Kismet, wie man im
Bahrain sagt vielleicht. Ich kann nur sagen, da muss man sich schön ins Ohrläppchen kneifen. Mich haben sie wirklich schon als Kind, als bekloppt erklärt, dass ich eben als 12-, 13-Jähriger geträumt habe, mit Thor Heyerdahl mich zu treffen, über die Ozeane zu segeln. Und ich weiß es nicht. Also wenn man glauben möchte, Menschen möchten glauben und suchen eben auf eine komplexe Frage eine einfache Antwort, wenn Glauben da das Bindeglied ist. Ich habe immer dran geglaubt, dass das, was ich empfinde, irgendwann wahr wird. Und insofern kann ich dir nur dankbar sein. Dankbarkeit ist für mich vielleicht die beste Antwort, dass mir das Schicksal wohlgesonnen war. Ich fantastische Freunde habe, ohne meine Teammitstreiter, meine Lebensgefährtin Cornelia Lorenz, die mich seit fast 30 Jahren unglaublich unterstützt, meine Eltern, die zu mir halten. All das muss ich als göttliches Geschenk dann bezeichnen, wenn es denn so ist. Mhm. Weil das habe ich nie alles alleine geleistet. Also ich kann das nur weitergeben an die Menschen, die mich seit über 30 Jahren begleiten und an meiner Seite stehen.
Wer weiß, was da noch kommt, Dominik, weil ich weiß, diese ganze Cheops, dieses Cheops-Problem, das hat ja so viel Ärger für dich und, ja, und auch deine Mitarbeiter.
Reputationsverlust gebracht.
Reputation,
auch. Ich meine, das muss man einfach so sagen.
Wenn der Ruf einmal beschädigt ist, geht er nicht mehr weg, obwohl natürlich alles bewiesen ist und ich habe nie daran gezweifelt, dass Leute wie du da irgendwas machen. Ich habe das nie daran geglaubt, aber es ist ja mittlerweile, es hat nichts mit Glauben zu tun, es ist alles ganz klar bewiesen, diese ganze Geschichte von Robert Bobal. Wer das noch nicht weiß, recherchiert das, auch nur Wieso hat da schon viel drüber gemacht. Aber all diese Schwierigkeiten, diese Probleme, vielleicht dienen sie auch nur dazu, irgendwann noch mehr Licht auf eigentlich deine Arbeit, ja, zu lenken. Weil es ist eigentlich schon krass, wenn ich überlege, Thor Heyerdahl, der Mann hat die Welt gehört, seine Bücher sind Bestseller geworden, seine Arbeit wurde dokumentiert, das haben Leute alle im Fernsehen gesehen, jeder kennt ihn. Ne? Mhm. Und deine Arbeit ist auch, das sind so bahnbrechende Dinge, also diese Cheops-Geschichte, aber auch eben, was du mit Abora machst, das ist ja bahnbrechende Forschung. Mhm. Und im Moment stehst du irgendwie immer noch in dieser Außenseiter-Ecke, da läuft halt nichts auf ARD, ZDF, Terra X, dass man sowas mal macht. Und wenn wir hier reden über Erkenntnisse, die deine Arbeit liefert, wie Metallspuren in der Pyramide, verhüttetes Eisenmetall, das sind ja bahnbrechende Dinge. Und ich würde dir wirklich wünschen, also ich wünsche mir das und ich habe auch so ein Gefühl, das wird so kommen, dass diese Beharrlichkeit, die du da reinsetzt, diese Hingabe an diese große Aufgabe, das ist auch, das kommt zurück zu dir, da bin ich mir ganz sicher. Also das zahlt sich aus.
Ja, nee, da danke ich dir ganz sehr für dieses Statement. Und du hast es ja schon gesagt, also mit Nu Wieso, aber auch mit Terra X haben wir natürlich auch schon Filme gemacht. Es ist nicht so, dass da gar nichts lief. Aber ich denke, gerade die letzten Dokumentationen, die wir dort auf dem alternativen Sektor gemacht haben, über Karten, über Abora, auch über die Eisenentdeckung, unser Cheops-Film, das sind Dinge, die, wo ich ja auch hoffe, dass diese Sendung dazu beiträgt, das zu popularisieren.
Ja.
Dass wir dort aus diesem Nischendasein herauskommen, dass eben ja auch irgendwann das Art of the Noise wird, also eben Stand des Wissens,
richtig,
gegenwärtigen, ja, Wissens. Vielleicht gibt es neue Entdeckungen, die auch das wieder ad absurdum führen.
Das kommt natürlich noch dazu, dass wir halt eben in dieser Zeit leben. Wir haben so viele bahnbrechende Entdeckungen, dass manche bahnbrechende Entdeckungen, die vor 20 Jahren immer sagt, wow, Riesending, Aufmacher, und alle müssen es anschauen. Heute geht es dann vorbei, weil so jeden Tag kommen ständig neue Dinge.
So. Das Wissen verdoppelt sich, glaube ich, alle 2-3 Monate. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also die Publikation, man kommt ja nicht mehr hinterher, alles zu lesen. Das geht nicht.
Ja, Dominik, dann danke ich dir hier dass du bei mir hier in die Sendung gekommen bist. Aber ich hoffe, es ist nicht anmaßend. Ich danke auch mal für uns Menschen da draußen, dass du diesen Fragen so viel widmest, dein ganzes Leben widmest, so viel Energie aufbringst, du bist der richtige Mann dafür. Es braucht halt jemanden, der diese Beharrlichkeit hat, diese Zähigkeit auch hat, einer, der auch Menschen gewinnen kann für sein Projekt. Und ich danke dir wirklich auch für deinen Einsatz, dass du das machst, weil ich halte es genauso für wichtig. Das sind ganz große Fragen, so, die eben für uns jetzt wichtig sind, nicht nur für irgendwelche Geschichtsfreaks, sondern es geht um jetzt. Wir wollen die Geschichte verstehen, damit wir jetzt mit in unserer Zeit halt hier das Schiff in sichere Gewässer steuern, um
es mal so. Und wir haben es in der Hand. Wir haben es in der Hand. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ne? Wir denken immer, ja, wir können es ja unseren Politikern abgeben. Unsere Politiker sind nicht für uns verantwortlich. Wir sind für uns verantwortlich.
Richtig. Und was alles geht, das zeigt dein Leben, also was man alles machen kann. Ne? Und ja, da wünsche ich dir viel Erfolg.
Und man sieht sich bestimmt.
Genau, wenn du wieder zurück bist von hoher See, dann kommst du wieder nach Leipzig zu uns und dann erzählst du uns wieder, wie es war.
Mach mal.
Jo, Dankeschön. Und danke euch, liebe Zuschauer, dass ihr dabei wart. Unterstützt nur Wieso, unterstützt uns, damit unsere Arbeit auch weitergehen kann, die wir für wichtig halten. Und aber freut mich überhaupt, wenn ihr dabei seid. Verbreitet das Wissen, verbreitet auch die Arbeit von Dr. Dominik Görlitz. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schöne Zeit noch.